Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle um den Podcast rund ums Fahrrad. Folge 285. Endlich sind wir mit der 285 dort und ja, es geht um den Profisport. Die WM läuft, die Vuelta muss eingetütet werden und deswegen sage ich lieben Gruß nach München. Guten Abend, lieber Thomas.
Hallo, schönen guten Abend.
Thomas, wie geht's dir? Das letzte Mal haben wir uns persönlich vis-à-vis gesehen.
Ja, genau, das letzte Mal waren wir zusammen bei wunderschönem Wetter hier im Münchner Umland mit dem Fahrrad unterwegs.
Herrlich war's, herrlich war's. Also ich muss sagen, ich beneide euch Münchner oder die Menschen südlich da von irgendwas. Das war schon schön. Also und auch selbst aus, als es darum ging, dass man aus München herausfährt, selbst das ging bei dir von da, wo du wohnst, sehr, sehr flugs und man war direkt am Isar und so. Das war wirklich, also du hast da einen Standortvorteil. Das, ich weiß nicht, wie gut du das zu schätzen weißt, ehrlich gesagt, aber es war schon echt toll. Und du bist dann nach gut zwei Stunden, ein Dreiviertelstunde, zwei Stunden ungefähr, ne?
So in dem Dreh, ja. Bin ich dann wieder zurückgefahren und du hattest noch eine weite Runde vor dir.
Ja, bin zwar einmal fast verdurstet, hab lokalen Menschen kaum verstanden, aber das wird dann mehr im Snack wieder aufbereitet. Das ist ja jetzt nicht hier Thema, aber hat mich sehr gefreut, dass das geklappt hat, dass wir zusammen radeln konnten und ich sag's jetzt auch nochmal hier vor dem Mikrofon, das neue Rad von dir, das Bianchi, das sieht schon sehr, sehr schick aus und ich muss auch sagen, du sitzt auch sehr gut drauf. Also du, das passt so zueinander, finde ich.
Ja, wie gesagt, ich war am Anfang auch skeptisch eher, weil das auch so, ja, ganz was anderes war im Vergleich zu dem, was ich vorher hatte. Aber ja, jetzt so nach einer gewissen Zeit hat man sich doch dran gewöhnt.
Ja, also das sieht gut aus, wie du da drauf sitzt. Also sehr, macht eine gute Figur, ihr beiden miteinander. Kann ich, ist approved, sozusagen. Auch sehr nett Münchner Fahrradpolizistinnen gesprochen. Sehr, sehr nette Menschen alles da gewesen. So, aber von netten Menschen können wir hier, über nette Menschen reden wir im Snack. Wir reden jetzt erst einmal über die Vuelta, beziehungsweise über das Finale. Wir waren jetzt irgendwie durch Terminschwierigkeiten und Krankheit und hier passt es nicht. Hat es ewig gedauert gefühlt, dass wir das mal zu Ende bringen. Aber die Chronistenpflicht zwingt uns dazu, es nochmal zu Ende besprechen. Es waren, als wir zuletzt miteinander gesprochen haben, gelaufen Etappe Nummer 17. Ich glaube, wir werden, also ich mache jetzt keine Spoilerwarnung. Ich glaube, die meisten wissen schon, wie es ausgegangen ist. Deswegen keine großen Überraschungen hier mehr, aber trotzdem für die, die sich sonst gar nicht informieren und hier vielleicht noch ein bisschen was mitkriegen wollen. Etappe 17 war gewonnen von Philippe Gilbert. Das war diese Etappe. Philippe Gilbert wird vielleicht auch in dieser Sendung noch eine Rolle spielen. Primoz Roglic vor Quintana, Valverde, Pogacar auf Rang 4, der zurückgefallen war, Lopez auf Platz 5. Und das war die Etappe, die wir besprochen haben. Warte mal, das war die Mittwoch, die wir am Donnerstagmorgen besprochen haben, wenn ich mich richtig entsinne.
Genau, das war diese epische Windkanten-Etappe.
Yes, it was. Und dann kam die Etappe von Donnerstag, wo du schon am Freitagmorgen mir angekündigt hast, oh, da war da doch noch was passiert.
Ja, also das war im Prinzip so der Aufgalopp zu dem letzten Bergritten bei der Etappe von Colmenar Viejo nach Becerril de Sierra über 4 Bergwertungen und ja, was ist da passiert letzten Endes? Es hat sich ein bisschen was verschoben in der Gesamtwertung. Tadej Pogacar und Nairo Quintana, die mussten an dem Tag federn lassen und sind ein Stück weit zurückgefallen. Quintana von Platz 2 auf 3 und Pogacar noch von Platz 4 auf 5 und der hat da auch das weiße Trikot wieder abgeben müssen, aber ja, den Etappensieg hatte sich da ganz souverän Sergio Higuita gesichert.
Ja, Miguel Angel Lopez hatte sich dann auch das weiße Trikot wiedergeholt und hat sich dann auch vor Pogacar in der Gesamtwertung gesetzt. Das war diese Etappe mit den 4 Bergen, wo die im Prinzip spiegelbildlich fast ein bisschen abgelaufen ist. Etappe von Colmenar Viejo nach Becerril de la Sierra. Donnerstag, da war ich im Auto. Freitag ging es dann, war eine Etappe, wo man auch schon wieder, oder wo wir gesagt haben, Sprintankunft, ja, ist gut möglich und ja, das ist dann auch passiert, ne? Remy Cavagna, wie spricht man das aus? Cavagna?
Cavagna.
Cavagna. Vor Sam Bennett, Zdeněk Stojba, Philipp Gilbert, Alejandro Valverde vorne mit reingehalten. Tosh van der Sande, Dylan Thomas, Pogacar und 8. Also jetzt auch im Prinzip bis ja in die Mitte der 30er alle in einem großen Feld angekommen.
Aber auch die Etappe hat für viel Gesprächsstoff gesorgt, weil es war auf der Etappe auch wieder sehr hektisch und zwischendrin gab es dann einen Sturz, in dem unter anderem auch Primoz Roglic involviert war. Und dann hatte Movistar erst Tempo gemacht und ja, Roglic war hinten raus und dann haben die ihre Aktion aber wieder abgebrochen und haben dafür viel, viel Häme und Kritik einstecken müssen, dass sie da losgefahren sind, als der Leader am Boden lag. Und ja, haben die Aktion zwar abgebrochen, aber ja, das hätte sich auch ganz anders ausgehen können, hätten die da durchgezogen.
Ja, aber so willst du ja auch nicht, so willst du ja nicht gewinnen.
Ne, es ist die Frage, also was da der eigentliche Plan von Movistar war, weil erst sind sie gefahren und dann, ja, haben sie wieder rausgenommen, aber auch da wieder viel Glück für Primoz Roglic in dem Fall, also der hat sein Grand Tour Glück jetzt ja, ziemlich arg strapaziert. Aber auch Tony Martin, der hatte ganz viel Pech, der musste die Spanien-Rundfahrt beenden. Der hatte eine dicke Cuts im Gesicht und ja, musste da nach Hause fahren, hat aber für die WM noch gereicht.
Also, wie gesagt, also ich glaube nicht, ich glaube, denen war vielleicht in dem Moment auch gar nicht klar, was da passiert und als, ne, bis man so eine Attacke dann vielleicht auch wieder abgeblasen hat, bis sich das überall rumgesprochen hat, alles klar, die da liegt auch. Ich möchte es jetzt positiv auslegen, sie haben es nicht richtig mitbekommen oder ihnen ist ganz, oder sie haben gedacht, wir versuchen es mal und haben dann wirklich Gegenwind bekommen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch im Peloton so einfach unwidersprochen bleibt, wenn man so etwas macht. Ich glaube, da kann man sich wirklich sehr, sehr viele Feinde machen. Das war die Etappe an dem Freitag nach Toledo. Blieb noch die Samstagsetappe. Vielleicht war das auch nochmal für Roglic ein bisschen so ein Glücksfall auch, ne? Also im Sinne von, wer weiß, was passiert wäre, wenn die Attacke nicht gefahren hätten, aber dann das Tempo verschärft hätten und ihn dann rausgefahren hätten, ne? Sobald er wieder richtig auf dem Rad sitzt. Oder so, wenn, ach, Gedankenspielerei. Etappe nach Samstag. Am Samstag. Da ist dann, ich muss daran denken, dass ich das Ergebnis gesehen habe. Alter, weil ich da auf eine Hochzeit walte. Und deswegen leider überhaupt nichts schauen konnte. War ich im ersten Moment schon ein bisschen überrascht, dass Pogacar da sich an dem Tag doch nochmal so weit aus dem Fenster gelehnt hat oder das Ding abgeschossen hat. Weil, naja, ich will nicht sagen, wir hatten ihn schon abgeschrieben im Sinne von, dass da nichts mehr kommt, also dass er noch weit vorne landen wird, war ja schon relativ klar, aber dass er nochmal zu so einem Schlag ausholen wird, kam für mich dann schon überraschend.
Ja, auch das wieder eine taktisch gesehen ganz, ganz komische Etappe, also das Haupthindernis war ja dieser Puerto de Peña Negra, gut 30 Kilometer vor dem Ziel war der Gipfel erreicht und danach ging es im Prinzip so leicht wellig ins Ziel mit einer kurzen Schlusssteigung noch und es war klar, wenn man noch irgendwas in Bewegung setzen wollte, dann musste man es da probieren, an diesem Erstkategorieberg. Und ja, Miguel Angel Lopez, der hat sich da so ein bisschen den Löwenherzorden verdient. Der hat es ganz paar Mal probiert. Aber der hat dann den Konter gefangen von Pogacar und konnte da auch nicht mitgehen mit seinem Konkurrenten ums weiße Trikot. Und eine ganz spannende Szene dann, als Pogacar sich gelöst hatte, ist dann Valverde losgefahren, war auch Roglic sogar los, hat dann aber seine Aktion abgebrochen und hat sich wieder zurückfallen lassen. Auch das gibt bis heute Rätsel auf, warum er da nicht durchgezogen hat.
Was meinst du, woran es lag? Man hatte
ja
Angst, mit so viel Vorsprung das Mannschaftswertung zu gewinnen?
Vielleicht hat man ihm seitens der Mannschaftsleitung aufs Ohr gesagt, wir haben Quintana hier jetzt noch, wenn du mit Pogacar fährst, dann gefährdest du dessen Podiumsplatz, den er am Ende sowieso verloren hat. Mhm. Oder B, ja, es war vielleicht hat er sich doch nicht so gut gefühlt. Oder C, er hat gesehen, die Bora Hansgrohe ist hinten sofort hinterhergesprungen und war sauer auf die und hat die Aktion deshalb abgebrochen. Oder D, ihm hat die Courage gefehlt.
Also, dass dem Valverde die Courage für irgendwas fehlt, da möchte ich kein kleines Eisbecher Pinocchio draufsetzen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Na gut, es waren was war das zu dem Zeitpunkt, 30, 40 Sekunden zu vorne nach zu Pogacar. Er war Roglic in dem Moment los, vielleicht hat er damit nicht gerechnet. Und ja, hat sich das auch dann vielleicht nicht zugetraut, einfach dieses Loch selbst zuzufahren.
Ja, aber also ich finde es schade. Ich hätte mir das, ich habe es hinterher in der Wiederholung gesehen, das wäre ein Moment gewesen, wo ich mir gewünscht hätte, dass er durchzieht, alleine um zu sehen, was passiert. Also das Schlimmste, was ihm hätte, klar, also jetzt, um das Ergebnis vorwegzunehmen, ne, er ist Zweiter gewesen, er ist auf dem Podium gewesen. Es hätte natürlich passieren können, dass er in dem Moment einfach so Körner reinwirft, dass die Geschichte für ihn böse ausgeht, er hinten zusammenbricht und er dann noch von einem von Pogacar noch überholt wird, von Quintana schlimmstenfalls auch noch überholt wird. Das waren ja auch nur 1,30, ne? Die kannst du da am Ende auch noch eingehen. Vielleicht noch, ne, also dass er so das Podium verliert. Aber also deswegen könnte ich es das verstehen, so aus rationalen Beweggründen. Aber jetzt mal unter uns, also unser beider Rennfahrerherz oder unser beider Fanherz hätte sich natürlich gewünscht, dass diese Situation entsteht oder dass er es zumindest probiert, oder?
Klar, aber aus Movistar-Sicht hat man Valverde dann lieber zurückgepfiffen und hat dann gewartet, bis die Helfer wieder zurückkamen. Aber nichtsdestotrotz, die hatten sogar ja mehrere Leute dann eingespannt auf dieser Abfahrt und dann auf diesem leicht kopierten Gelände bis zum Schlussanstieg, um Jagd auf Tadej Pogacar zu machen. Aber der hat den Vorsprung gegen die vereinten Kräfte von Astana und Movistar sogar ausbauen können.
Ja. Ja, der junge Mann hat einfach sich einfach gesagt, was soll das? Jetzt haue ich nochmal alles raus und
aber schön dann am Ende zu sehen, dass sowas auch mal belohnt wird. Also normalerweise würdest du sagen, Harakiri, was der da jetzt macht, dass der da irgendwie 35 vor Ziel losfährt und ja, ganz alleine im Wind, zumal da auch noch Gegenwindverhältnisse waren oder Seitenwind, da alleine das durchzustehen, ein schier unmögliches Unterfangen. Aber ja, er hat es probiert und wurde dafür belohnt und ja, Movistar wurde dafür abgestraft für diese Taktik und Quintana hat seinen Podiumsplatz an Pogacar verloren.
Ja, zu Recht. Also irgendwie so über die ganze, vielleicht baue ich das jetzt, oder mache ich jetzt direkt die Brücke zur kompletten Rückschau. Wenn man sich das Tableau so anschaut, wenn man sich so das Podium anschaut, finde ich, das ist ein sehr gerechtes, ist jetzt das falsche Wort, aber ich finde irgendwie, es ist so das Richtige. Es fühlt sich für mich richtig an, dass die Leute, die da vorne stehen, ich hätte mir noch ein bisschen gewünscht, dass, also es hätte so 3A und 3B geben können. Weil Miguel Angel Lopez hat an manchen Tagen mit seiner ganzen Mannschaft wirklich, ich finde, der fünfte Platz wird ihm nicht gerecht. Also mindestens, ich hätte mir sehr gewünscht, dass er Quintana noch überholt. Dann wäre das so ein Tableau gewesen, wo ich gesagt hätte, wow, das finde ich sehr schön, dass sich die gesamte Rundfahrt so auch im Ergebnis widerspiegelt.
Klar, also Miguel Angel Lopez hatte ja auch viel Pech, wenn wir nur daran denken, auf dieser Etappe nach Andorra, auf diesem ja, Sterrato-Gravel-Stück, wo er den Sturz hatte, da war er ja schon 30 Sekunden vor allen anderen und da wäre er mit Sicherheit weiter vorne gelandet, auch mit der Form aus der ersten Woche, wenn er die hätte konservieren können. Aber gut, ja, wenn und hätte und aber kann man jedes Ergebnis richten, aber ja.
Ja, genau, schon, Sturz nicht zu stürzen gehört ja auch dazu, ein gutes Ergebnis einzufahren.
Erstaunlich, ganz erstaunlich, Tadej Pogacar mit 20 Jahren vorne reinzustürmen, beziehungsweise 21 ist er ja jetzt mittlerweile. Ja, alle reden immer nur von Egan Bernal, der die Tour de France gewonnen hat, aber dieser Tadej Pogacar, der ist fast, ja, genauso großes Talent.
Ja, also ich freue mich, da werden wir in den nächsten Jahren und da wird bestimmt noch, wenn da noch ein, zwei andere zukommen, werden das große Duelle in der Zukunft. Also ich bin gespannt, wann die beiden jetzt, wie die Teams, also wie die Emirate, wo er ja noch bis 23, also die nächsten Jahre verpflichtet ist, und Ineos, wie die damit agieren werden, weil die das erste Mal aufeinandertreffen.
Ich freue mich zwar sehr für den Fahrer, aber so ein bisschen kleiner Beigeschmack ist natürlich dabei, finde ich so. Also ich bin da jetzt nicht so naiv eingestellt, dass ich dem jetzt irgendwie blind zujubel, weil die Mannschaft, in der er fährt, dass es die unter dieser Struktur noch gibt, finde ich eigentlich schon seitens des Radsport-Weltverbandes skandalös.
Ja. Aber das kann man dem 20-jährigen Fahrer, glaube ich, schwerlich nur zum Vorwurf machen.
Nö, mit ihm kannst du es als Letzten zum Vorwurf machen, aber der UCI und der gesamten, ja, World Tour-Organisation sozusagen, da würde ich mir eine eindeutigere Positionierung gegen sowas wünschen.
Wollen wir nicht diese schwarze Wolke jetzt über unseren schönen Rückschau halten, obwohl du natürlich wie immer recht hast in der Hinsicht.
Zumal, wenn ich dann sehe, dass er im Ziel ankommt und erster Gratulant ist Mauro Giannetti, da, ja, weiß nicht, stellen sich mir alle Haare auf.
Für den, die das nicht kennen, beschreib doch mal, wer dieser Herr ist, dessen Namen ich auch so schlecht aussprechen kann.
Der war Mannschaftsleiter bei Sonio Duval.
Ja.
Also quasi für alles verantwortlich, was dort geschehen ist.
Und das war nicht nur Nettes. Gehen wir mal durch. Also insgesamt, Mannschaft, also Primož Roglič vor Alejandro Valverde. Freut mich sehr. Ich meine, ich hätte ihm natürlich jetzt auch nochmal einen Sieg gegönnt, keine Frage, aber Roglič ist, glaube ich, ein würdiger Sieger. Insofern geht das mit Platz 2 und 3 schon okay. Punktetrikot geht auch an, geht das grüne Trikot an Primož Roglič vor Pogacar und Sam Bennett. Jüngstes Trikot, natürlich nach Pogacar, weißes Trikot. Bergtrikot geht an Geoffrey Bouchard vor Angel Madrazo, der es ja lange auf seinen Schultern getragen hat, und Sergio, wie spricht man aus? Samitier. Und natürlich einer der wichtigsten Trikots im ganzen internationalen Radsport, das Mannschaftstrikot, Mannschaftsleistungstrikot, Team Classification, geht dieses Jahr, Applaus, an Team Movistar. Herzlichen Glückwunsch nach Spanien.
Es ist, glaube ich, erst nach der Mannschaft Kass, wenn ich mich nicht irre, die zweite Mannschaft, die bei allen Grand Tours in einem Jahr die Mannschaftswertung gewinnt.
Fantastisch. Wir werden noch in Jahren drüber sprechen. Naja, haben Sie was?
Ich bin gespannt, ob das im nächsten Jahr überhaupt noch so möglich ist, wenn du bedenkst, dass ein Quintana weg ist, dass ein Carapaz weg ist, dass ein Landa weg ist. Ob die das nochmal wiederholen können, bin ich eher skeptisch.
Die werden, kommt drauf an. Also wenn sie es drauf anlegen im Sinne von, wir stellen dem alles unter, ja, dann kann ich mir das vorstellen. Aber wenn es so als Trost mitgenommen wird, mal abwarten. Ja, war die Vuelta. Also ich finde jetzt so in der Rückschau wirklich.
Ja, vielleicht noch die letzte Etappe.
Ach so, oh, ja klar. Schlapp. Ja.
Die berühmt-berüchtigte Champagnerfahrt. Wo ich es aber ganz skurril fand, dass sie dann da Sponsorenbier aus Glasflaschen getrunken haben.
Das ist doch auch verboten.
Eigentlich schon, ja. Aber es wurde dann trotzdem gemacht.
Ah, Glasflaschen ist verboten, alles Strafe kriegen. Und Sam Bennett gewinnt nicht den Sprint, muss man auch festhalten. Fabio Jakobsen von Team Quickstep hat das Ding abgeschossen, relativ knapp, aber dann doch eindeutig genug, dass man es auf dem Bild erkennen konnte, nicht wie bei anderen. Und ja, mehr gibt es da aber auch nicht zu sagen, oder? Ist noch irgendwas passiert, was ich übersehen habe?
Nö, keine großen Verschiebungen mehr.
Ja. Jetzt in der Rückschau. Also mit der epischen Etappe der Windkante und der schnellsten jemals gefahrenen Etappe, die ich vom Fernseher live gesehen oder in der Aufzeichnung gesehen habe.
Diese Windkantenetappe war übrigens auch die schnellste jemals gefahrene Etappe, die länger als 200 Kilometer ist.
Ach. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass da so manche Statistikfreunde dann noch so das ein oder andere Ding da ausgewertet haben. Die schnellste jemals gefahrene Etappe über 200 Kilometer. Alles klar.
Dafür gibt es auch so einen speziellen Preis, also so eine Art Trikot. Weiß jetzt aber gerade nicht mehr den Namen. Das hat auf jeden Fall Philipp Gilbert bekommen oder so inoffiziell bekommen und hat sich darüber sehr gefreut.
Weil er die gewonnen hat, okay. Ja, also gönne ich ihm. Ne? Soll er haben, der Philippe. Vuelta, Giro und Tour. Wer, wenn du das Treppchen gestalten möchtest, welche Rundfahrt dich am meisten begeistert hat, wie würde dieses Treppchen aussehen?
Im Prinzip hätte ich dieses Jahr fast die Tour de France da, also sozusagen auf eine Stufe mit den anderen beiden Rundfahrten gestellt, aber da fehlte einfach so das spannende Finale. Also es war sehr, sehr spannend über, sagen wir mal, 2,5 Wochen, aber bedingt durch die Verkürzung der Etappe nach Tignes und auch der letzten schweren Bergetappe hat da einfach was gefehlt. Also generell war das zwar sehr spannend, vielleicht auch für das große Publikum, aber ich würde Vuelta und Giro dann doch noch darüber stellen.
Ja, aber bei einem Podium kann man sich jetzt nicht darüber stellen. Also der Giro, also dann wäre für dich die Tour auf Platz 3?
Mhm.
Auf Platz 2?
Von der Unterhaltsamkeit der Etappen würde ich die Vuelta über den Giro stellen, aber von der Spannung her würde ich den Giro noch über die Vuelta stellen.
Okay. Hätte man dir am Anfang des Jahres gesagt, dass sagen wir mal, okay, Giro vor Vuelta vor Tour, deine Wertung der drei Grand Touren würden am Ende des Jahres so aussehen. Was hättest du der Person gesagt?
Ja, kann durchaus sein, wenn man sich dann
so geil rational daran gehst.
Also ich hätte wenn man sich da schon mal die Strecken so anguckt oder generell die Streckenführung, die sich zwar bei der Tour de France etwas verbessert hat, aber wenn man sieht, wie die Organisatoren von Vuelta und von Giro ihre Parcours bauen, ist es doch nochmal eine andere Liga.
Ja, also ich bin da weitgehend bei dir.
Soll jetzt vielleicht auch nicht unbedingt ein Vorwurf an die Tour de France Organisation sein, weil du halt mit so einem großen Tross auch gar nicht überall da hinkommst, wo du ja Giro und die Vuelta hinkommen können.
Nee, aber ich bin da auch also inhaltlich völlig bei dir. Wir haben auch dieses Jahr bei der Tour so ein bisschen so, also auch wenn ich weiß, dass es schwer ist, aber so ein Ventoux ist halt immer was Besonderes. So ein Alpe d'Huez ist was Besonderes. Und klar kann man das und soll man das auch nicht jedes Jahr feiern. Und ich finde aber auch gut, dass der, wie soll man das jetzt so beschreiben, dass der Fokus mal vielleicht, oder dass die anderen Rundfahrten mal die Möglichkeit haben, sich so gut zu präsentieren. Das finde ich sehr, sehr schön. Und ja, also ich finde es einfach sehr cool, wenn alle Rundfahrten so ein bisschen die Möglichkeit haben, dass jeder mal in jedem Jahr ein bisschen was vom Kuchen abbekommt. Ne? Im Sinne von Aufmerksamkeit, im Sinne von, das ist spannend und ja, also rundherum zufrieden mit den drei Grand Touren dieses Jahr. Klar, immer mal hier mal was mehr, da mal weniger Spannung oder Ausgeglichenheit oder spektakuläre Momente. Aber toll, also möchte mich dieses Jahr nicht beschweren. War jetzt keine, die so, wo ich sagen würde, ach nee, die war ein bisschen lahm im Vergleich zu den anderen. Aber mit einer Tour ist, Quatsch, mit einer Tour, mit der Vuelta ist natürlich die Radsportsaison noch nicht beendet. Früher war es ja so, dass viele Sprinter dann schon mal ausgestiegen sind in der letzten Woche. Diesmal war es kaum so. Aber kommen wir mal zu den Veranstaltungen nach der Vuelta, die dort stattgefunden haben.
Ja, da gab es ein ganz paar Rennen. Also zum einen in Italien diese kleineren Rennen. Premondiali, sagen die Italiener dazu, also Vor-Weltmeisterschaftsrennen. Da gab es dann zum Beispiel so ein Rennen, wie die Coppa Agostoni, Giro delle Brianze. Und ja, ein Tagesklassiker, grob gesagt. Und wie es beim Klassiker ist, ordentliche Länge, 195,5 Kilometer, mit einem kopierten Gelände gewonnen von Alexandria Buschenko. Das war jetzt eigentlich so der größte Erfolg für den bislang, für den jungen Fahrer vom Team UAE Emirates in seiner Karriere. Und dahinter aber Alexei Lutsenko, deswegen habe ich das Rennen eigentlich auch nur reingenommen. Platz 2, ganz stark ist er auch gefahren bei diesen italienischen Vorbereitungsrennen. Und deshalb auch jemand, den man am Sonntag bei den Weltmeisterschaften auf den Zettel haben muss.
Wie ist der denn sonst bei den Weltmeisterschaften abgeschnitten? Im letzten Jahr war er nicht dabei, glaube ich, ne? Ja, davor auch 9. gewesen, also in Norwegen. Letztes Jahr, okay, bei diesem recht schwierigen Kurs 36. Ja, würde ich jetzt so als aller sehr weit Außenseiter-Tipp und Geheimtipp einstufen. Kurz eine Frage fällt mir noch ein, ne? Ich weiß, dass du öffentlich nicht drüber redest, aber ich frage kurz. Wettmäßig ist sie, wo bist du bei der Vuelta im Plus rausgegangen? Hat sich gelohnt?
Ja, plus minus null
im Prinzip. Naja, okay. Dann, plus minus null heißt, du hast Spaß gehabt dabei und Spannung. Also ist ja auch was wert. Die unbezahlbar.
Soll man so sagen. Ich hatte zum Schluss noch einen Gewinn, der sozusagen mich aus dem Minus gezogen hat.
Bitte? Der? Ach so, am Ende nicht aus dem Minus. Okay.
Ja.
Ich muss zwischendurch mal, klingt blöd, aber nachfragen immer, weil ich habe dich jetzt normal laut gedreht, aber auf einem Ohr höre ich wegen der Erkältung gerade nicht so gut. Deswegen kann es sein, dass ich manchmal komplett im Unsinn die Antworte, ne, dann musst du einfach ignorieren. Das war die Coppa Agostoni. Dann kam natürlich nach der, weiß jeder direkt, die Coppa Bernocchi von Legnano nach Legnano. Und das ist ja traditionell ein Rennen, wo die Deutschen auftrumpfen und deswegen hat Philipp Bauhaus gewonnen.
Ja, Phil Bauhaus war ja noch bei der Vuelta am Start, ist dann aber ausgestiegen und dann mit so einer Sondergenehmigung durfte er dann da starten bei der Coppa Bernocchi in Legnano. Und Legnano, das wissen vielleicht gar nicht mehr viele, war ja früher eine eigenständige Fahrradmarke, auf der unter anderem auch Fausto Coppi einige seiner größten Erfolge herausfahren konnte, wurde dann irgendwann von Bianchi geschluckt und die Fahrradmarke hieß nach der gleichnamigen Stadt, wo halt diese Coppa Bernocchi stattfindet. Ja,
und die fahren da ja mehrfach über den Piccolo Stelvio. Das hat aber jetzt nichts mit dem normalen Stelvio, den wir kennen, ne?
Nee, also der ist ja nur 1,8 Kilometer mit 5,3% lang.
Aber geiler Name.
Klar, auf jeden Fall. Aber kein Vergleich zu dem Original.
Nee. Ich fand den Namen nur, er hätte ja sagen können, ich bin ja in Geografie sehr schlecht und auf der Karte kann ich das hier nicht erkennen, dass das irgendwie so um die Ecke ist und das so, der sieht, hat auch zwei Kehren und deswegen haben sie den kleinen Stelvio genannt.
Und by the way, Fausto Coppi wäre vor wenigen Tagen 100 Jahre alt geworden und da habe ich jetzt auch erst eine, ja, so riesige Hommage an Coppi gelesen und deshalb kam ich jetzt auf dieses Thema Lignano, wo diese Coppa Bernocchi stattfindet, dass Coppi einige seiner größten Erfolge auf einem Lignano-Rad herausgefahren hat, was dann später von Bianchi geschluckt wurde. Aber zum Rennen, ja gut, das war ziemlich klar, dass auf diesem Kurs die Ausreißer schwierige oder schlechte Karten haben würden, weil es zum Schluss doch eher tendenziell flach hinausgeht und es dann zu einem Sprint kommen würde, so kam es dann auch. Phil Bauhaus, da gab es dann noch einen Massensturz im Finale, aber eine kleine Gruppe von Sprintern war vorne raus und ja, der hat sich da den größten Erfolg seiner Karriere geholt.
Ist das für Philipp Bauhaus der größte Erfolg seiner Karriere?
Ich gucke. Klar.
Meinst du? Also
er hat zwar schon mal eine Etappe beim Kriterium du Dauphiné gewonnen oder eine Etappe bei der Abu Dhabi Tour oder ja.
Aber ich finde, also muss ich sagen, finde ich bei der Dauphiné, also ich weiß, dein Herz schlägt für Italien in der Hinsicht sehr, sehr stark sogar, aber finde ich Dauphiné-Etappe eigentlich so den größten, also für mich jetzt, für meinen Geschmack, ne? Also sagen wir mal so, wir können uns darüber streiten, was der größere Sieg ist, aber wir können es vielleicht auf eine Ebene heben. Ich finde die Dauphiné schon. Aber frag mal von 100 Radsportfreunden, wer kennt die Dauphiné und wer kennt die Coppa Bernocchi?
Ja, es kommt drauf an, in welchem Kreis oder
mit ja, wenn du in Italien fragst, klar. Ja, natürlich. Nein, hast ja recht, ne? Also ein großes, ein resümiertes Rennen auch. Wie viele Jahre gibt es das schon? Also wahrscheinlich schon.
Das Rennen gibt es seit 1924.
Ja. Okay, von der Tradition mindestens.
Wenn du dir die Sieger anguckst, Rick van Looy, Aldo Moser, Gianni Motta.
Ja, okay, 1-0.
Marino Basso,
1-0, Giuseppe Thomas, Sammy. Ist gut. Ich sehe es ja an.
Und er ist der erste Deutsche, der da gewonnen hat. Also Danilo Hondo war 2009 und 2010 zweimal Zweiter, aber ansonsten hatten die Deutschen da noch nichts zu melden.
Dass Danilo Hondo nicht gewonnen hat, spricht für das Rennen, finde ich. Okay, das streichen wir aus dem Protokoll. Es ist eine persönliche Antipathie, glaube ich. Gehen wir rüber den französisch sprechenden Teil, und zwar den französisch sprechenden Teil von Kanada. Glaube ich zumindest, oder? Quebec ist sicherlich französisch sprechend. Und ne, Montreal glaube ich nicht, ne?
Nö, ich glaube beides. Also wenn mich da jetzt meine Geografiekenntnisse nicht ganz aufs Glatteis führen, dann müsste dem so sein.
Okay, Montreal bin ich nicht sicher. Bei Quebec, klar, das wäre mir jetzt auch gewesen. Nun ja, sind die zwei, der 10. Grand Prix de Quebec und der 10. Grand Prix Cycliste de Montreal, zwei Rennen, die kurz hintereinander stattfinden und ja, für viele immer so ein schöner Ausflug ist, habe ich manchmal den Eindruck, ne?
Also da sind und ich finde auch für die Fernsehzuschauer sehr schön, weil diese Rennen, die laufen zur besten Fernsehzeit in Deutschland. Also ich habe mir an dem Tag dann die Coppa Bernocchi angeguckt und dann abends halt noch ab 20 Uhr bis 22 Uhr geht das immer gut, dann noch den Grand Prix Montreal war das, glaube ich, an dem Tag, das oder nacheinander lief. Ja, und genauso ist es mit dem Rennen in Quebec auch, das endet ungefähr zur gleichen Zeit, also kann man sich sehr gut anschauen.
Mhm. Sind Rundstreckenrennen, das was ja bei denen auch so eine gewisse Tradition hat, die Rennen so zu gestalten dort, das heißt auch für die Zuschauer vor Ort relativ freundlich. Ja, und fangen wir am besten mit dem Quebec an. Wie viele Runden sind das? Ich schätze jetzt mal so 15 Runden.
Gefühlt 25.
Ja, aber numerisch sind es nur 15. Und auch da am Ende so, ja, ein Steilstück, welches man dann 15 Mal hochfahren muss, wie eine kleine Bergankunft. Ich glaube, so ein Kurs ist relativ einmalig und alles andere als jemand wie ein bergfester Sprinter als Sieger wäre da sehr ungewöhnlich. Also wenn man sich mal die Previous Winners, Matthews, Ulissi, Van Avermaet, Tim Wellens, Simon Gerrans, Peter Sagan, Rui Costa, Robert Gesink, das sind so die typischen Namen und ja, auch dieses Jahr nicht wirklich überraschend.
Ja, aber vom Rennverlauf her hätte man damit jetzt nicht zwingend gerechnet, weil da diese Gruppe ja weggefahren war um Peter Sagan und Julian Alaphilippe, die eigentlich schon wie die sicheren Sieger aussahen. Aber ja, keiner wollte mit Peter Sagan fahren, keiner wollte natürlich mit ihm in den Sprint kommen und somit wurden die kurz vor dem Ziel noch wieder gestellt und ja, Michael Matthews, der hat gar keinen Meter im Prinzip im Wind gefahren, bevor der Sprint losging und hat das ganz clever gemacht und ist dann an allen noch vorbeigeschossen.
Ja, ist der 9. Sieg dieses Jahr für das Team Sunweb. Und ja, wie soll man sagen, also es tut denen, glaube ich, auch mal ganz gut. Also wenn man sich überlegt, dass das nach dem Zeitfahren des Giros der 3. Sieg auch erst ist. Also da sind auch jetzt nicht nur die allergrößten Siege dabei. Schön, dass da nochmal was eingefahren werden konnte in Quebec und Michael Matthews, ja, auch ein Fahrer, dem man das immer wieder gönnt. Fällt mir gerade ein in dem Zusammenhang, weil es Englisch, zwar gar nicht englischsprachig ist, aber in Kanada. Wir hatten noch mal vor mehreren Ionen von Jahren über diese Doku gesprochen, über das Team, welches Team war das nochmal, wo damals auch Vogelsang gefahren ist. Und, ich komme jetzt nicht auf den Namen, wie heißt das Team denn?
Astana?
Nee, davor.
Leopard Track?
Nee, war das nicht Vogelsang? Mit hier zusammen mit, mein Gott, ich habe ein Gedächtnis. Das mit Jakob Vogelsang. Wo fuhr der denn noch? Vogelsang. Diese Doku.
Bei CSC.
Nee, dann war das, wann war das? Dann war das gar nicht Vogelsang, dann verwechsel ich da gerade was, überhaupt was. wo ist. Nein, ich streiche das aus dem Protokoll.
War das die Mannschaft, wo auch Toni Martin war?
Nee, warte, ich muss jetzt nachgucken, sonst lässt mir das keine Ruhe. Das war eine Doku-Serie auf Amazon Prime. Wie hieß sie denn? Jetzt muss ich mal nachgucken, sonst. Ich frage mich jetzt nicht, wie ich darauf komme jetzt im Moment, aber ich glaube, weil es englischsprachig war. Ride and Eat oder nee, Ride. Ach, wollte ich nur nochmal empfehlen, weil ich fand die sehr gut. Das war eigentlich alles, was ich sagen wollte, aber ich komme jetzt nicht auf diesen verblödeten Namen. Aber zum Prime Video. Und dann, wenn ich, dann weiß ich auch vielleicht die Namen wieder. Das lässt mir jetzt sonst keine Ruhe. Die Minute müssen wir jetzt hier leider uns nehmen. Wo sehe ich denn? Ich hasse auch diese ganzen Streaming-Dienste, weil ich nie was wiederfinde, was ich mal irgendwann geguckt oder gesehen habe. Und ich weiß auch nie. Ach, vergessen was einfach. Das war so eine Serie, wo die Köchin von so einem Team mit betreut wurde. Ich weiß, der eine oder andere Hörer sitzt jetzt zu Hause und fasst sich an den Kopf und denkt sich, da hat er doch noch drüber gesprochen und kommt jetzt nicht auf den Namen. Ach, naja, egal. Naja, was soll's.
weiß ich nicht.
Vergessen wir, ja. Vielleicht nehme ich einfach mal Cycling, gebe ich jetzt mal als Suchbegriff ein bei Amazon Prime. Eat, Race and Win, mein Gott, so heißt es. Behind the Scenes Adventure of the Biggest Small Tour de France, Queen of Performance Cooking, bla, Orica Scott, ist sie mitgefahren.
Ja, aber da ist ja nicht Vogels angefahren.
Nee, wer war das denn? Ich auch nicht. Naja, wer war das denn in Orica Scott? Habe ich irgendwas vergessen. Hätte ich schwören können. Naja, wurscht. Fiel mir nur ein, war gut. Also, wo waren wir stehen geblieben? Sorry für diesen Zwischeneinwurf hier. Wollte ich dir auch
machen? Beim Grand Prix Quebec.
Genau, ja. Dann können wir jetzt auch direkt nach Montreal rüberfahren, oder? Wo wir schon mal da sind.
Ja. Also das war ja dann das zweite Rennen im Prinzip in Kanada und auch das war vom Rennverlauf her sehr, sehr spannend, muss man sagen. Also da gab es dann zum Schluss auch noch eine richtig saftige Attacke von Alaphilippe, der eigentlich fast schon wie der sichere Sieger dieses Rennens mehr oder minder aussah, aber dann auch noch wieder geschluckt wurde und hat sich gezeigt, dass er doch vielleicht noch nicht die Form hat, die er für die Weltmeisterschaften vielleicht braucht. Und am Ende dann ja auch einen Sprint einer kleineren Gruppe gewonnen, am Ende von Greg Van Avermaet.
Ja, der wiederum da in sehr, sehr guter Form sich zu präsentieren scheint. Auch, wie du schon andeutest, im Hinblick auf die Weltmeisterschaft, die wir dann wohl jetzt mal so thematisch endlich dann in Angriff nehmen können. Wir haben heute, Tag der Aufzeichnung, heute ist Donnerstag, 26. September, also im Prinzip ungefähr Halbzeit. Und ja, ich würde sagen, wir machen mal, was schon passiert ist, was noch passieren wird und wo wir glauben, ne, wo man sich so äußert. Als erstes kam die Mixed-WM sozusagen, ja, Mannschaftszeitfahren, kein richtiges Mannschaftszeitfahren, eher so ein Teamzeitfahren vielleicht.
Ja, also Hintergrund des Ganzen ist ja, dass man dieses neue Format jetzt eingeführt hat, das Mixed Relay Time Trial sozusagen, das einfach die Firmenteams, also so die König Quickstep, Mitchelton, Scott, Astana etc., wie sie alle heißen, sich dagegen gewehrt haben oder ihnen ist die Materialkosten nicht, ja, oder die Transportkosten nicht wert war, die Zeitfahrräder immer dahin zu karren zu den Weltmeisterschaften, da hatten die keine Böcke mehr drauf. Tja, und dann hat die UCI sich was.
Auch albern finde. Also weißt du, die geben für so viel Geld aus.
Finde ich irgendwie. Ja, aber gut, letzten Endes da finde ich es auch blöd, dass du dann halt Zeitfahrweltmeister bist im Mannschaftszeitfahren, aber diese Trikots dann nicht beim Mannschaftszeitfahren tragen darfst. Das hätte ich halt cool gefunden, wenn dann alle 8 Fahrer dieser Mannschaft dann mit einem Weltmeistertrikot in der Mannschaftszeitfahren bei der Tour de France auch fahren würden, sodass man sehen kann, dass die Weltmeister sind. Aber
sehr finde ich auch zum Beispiel cool. Oder dass sie auch grundsätzlich bei jedem Zeitfahren irgendwie so einen Weltmeisterring am Arm tragen können oder so. Da bin ich bei dir. Das finde ich auch, das fände ich irgendwie so eine Gegenleistung ist jetzt übertrieben, aber eine Anerkennung ist, glaube ich, das richtige Wort dafür.
Ja, aber aufgrund dessen, dass die das jetzt nicht mehr machen wollten, die Firmenteams, hat man sich dann seitens der UCI dieses Mix-Zeitfahren einfallen lassen. Darüber gibt es halt gespaltene Meinungen, wie das also so angenommen wird, wie das funktioniert. Und es ist ja im Prinzip so, eine Mannschaft besteht aus 6 Personen, 3 Männer, 3 Frauen. Es fahren zuerst die 3 Männer einer jeden Nation und dann fahren die Frauen hinterher und dann am Ende, wer die schnellste Zeit hat, zusammengenommen, hat dann das Ding gewonnen. Und über das Format können wir vielleicht gleich nochmal diskutieren, aber im Endergebnis war es ja so, dass es für Deutschland gar nicht mal so schlecht war.
Ja, gar nicht so schlecht. Also der zweite Platz. Ich meine, man muss auch halt auch so in Betracht ziehen, es sind überhaupt nur 10 Mannschaften gestartet. Ne? Das muss man vielleicht auch sehen. Also zum Beispiel, klar, die Engländer als Heimmannschaft natürlich fast gezwungen, eine zu sehen. Aber ich meine, da sind auch bei den Deutschen jetzt keine schlechten. Toni Martin, vielleicht nicht in der Topform, die er mal war. Nils Pollitt, mit Sicherheit immer ein guter Fahrer. Jascha Sütterlin, super. Und Lisa Brennauer, wie heißt sie nochmal, Klein? Sag mal schnell. Lisa Klein?
Mhm.
Lisa Brennauer? Nee, wie heißt Brennauer mit Vornamen?
Ja.
Auch, Lisa, beide? Ach, mein Gott, ja. Ey, ich rede mich hier im Kopf und Kragen. Und Mieke Kröger, die wir ja hier schon im Interview hatten, in einem sehr langen Interview sogar, das sind ja alles gute Zeitfahrer, ne? Also deswegen.
Wobei man da ganz klar sagen muss, oder beziehungsweise sie haben es auch hinterher zugegeben, die Männer haben es versaut.
Ja.
Also Toni Martin musste inzwischen zeitlich dann auch abreißen lassen als 3- oder 4-maliger Zeitfahrweltmeister, weiß gerade gar nicht genau aus dem Kopf, aber hat dann auch nicht so harmonieren können mit seinen anderen beiden männlichen Kollegen, wie man sich das vorgestellt hätte, und letzten Endes haben es dann die Frauen geschafft, die deutsche Mannschaft auf Platz 2 zu wuchten.
Was ich auch, ne, also dafür ist man eine Mannschaft, ne, also wenn der eine nicht kann, dann holt der andere es halt raus, finde ich super. Und diese Frauen, also was die ja über die Jahre schon, wenn man jetzt mal die Weltmeisterschaften in Anführungszeichen nur betrachten würde, dass die deutlich besseren Ergebnisse einfahren als die Männer, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Also ne, also in der Summe. Das ist ja vollkommen klar. Ist ein bisschen peinlich, dass ich Lisa beide Vornamen nicht eingefallen sind.
Ja, aber vielleicht nochmal zu dem Format. Also meine persönliche Meinung ist, das ist nichts. Also vor allem, wenn man den Radsport jetzt mal über seine Grenzen hinaus ein bisschen bekannter machen will. Mhm. Also selbst ich, der intensiv Radsport verfolgt, ja, habe verzweifelt erstmal danach gesucht, zwei Tage vorher, als ich mich intensiver damit beschäftigt habe, mit diesem Rennen, wie funktioniert das überhaupt, und habe dazu auch so gar keine richtige Erklärung gefunden, wie das jetzt technisch auch im Detail funktionieren soll. Und da muss man sich nur mal vorstellen, jemand, der jetzt vielleicht Radsport nicht so viel verfolgt, aber das zur WM mal anschauen will, der sitzt davor und hat nur noch Fragezeichen in den Augen. Also viel zu komplizierter Modus, finde ich. Mhm. Und ja, da kann man lieber was anderes machen, anstatt dieses Mixed-Zeitfahren.
Ja, und also ich finde grundsätzlich die Idee, Männer und Frauen gemeinsam auch so ein bisschen um diesen Team, also das Konstrukt Nationalmannschaft im Radsport ist ja eh so ein bisschen so ein krudes, ne? Also das ganze Jahr über treten sie für ihre Werksteams sozusagen an, und dann einmal im Jahr sollen sie dann als Nationalmannschaft auftreten. Das ganze Jahr über hat der Männer- und der Frauenradsport überhaupt nichts miteinander zu tun. Ja, also die sehen sich vielleicht mal ab und zu bei dem Rennen am Tag, wo die Frauen gefahren sind, aber ansonsten sind das ja zwei komplett verschiedene Welten auch. Dass jetzt irgendwie am Anfang einer WM so eine Veranstaltung Männer und Frauen gemeinsam, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich finde das eigentlich ganz gut. Diese Umsetzung bin ich auch völlig deiner Meinung, dass das irgendwie anders geschehen musste. Man hätte es ja auch viel einfacher machen können. Man hätte einfach die Herren meinetwegen vorne wegfahren lassen können und dann einen Rundkurs in irgendeiner Form machen und so eine Art Staffelübergabe, oder der letzte der Männer übergibt an die erste der Frauen, wie beim hier auf der Bahn, ne, wie heißt es, beim Madison, glaube ich, ne, übergibt ja so irgendwie ein Staffelstabübergabe. Das muss ja jetzt keine Staffelstabübergabe sein, ne? Ich hoffe nicht, dass der letzte der Männer der ersten von den Frauen auf den Hintern klopfen muss. Das wäre auch nicht optimal. Aber in irgendeiner Form eine Übergabe des Ganzen, ja? Hätte ich super gefunden. Und dass die Frauen dann die gleiche Strecke einmal auch fahren, so in der Form. Weißt du, einfach, das hätte ich gut gefunden. Ein Mischen von Männern und Frauen in einem als Mannschaft, das ist natürlich albern. Und das würde keinem der beiden gerecht werden.
Ja, aber als Außenstehender, wenn du halt so mixt denkst oder das zum ersten Mal hörst, dann denkst du natürlich, die fahren jetzt zusammen. Da würdest du nicht damit rechnen, dass die nacheinander starten.
Dass die nacheinander starten, finde ich blöd. Dass eine Mannschaft auf der, ich würde es so sehen, eine Mannschaft fährt und löst, wird dann durch die andere Mannschaft, also eine Mannschaft fährt und erst fahren die Männer, die werden dann durch die Frauen abgelöst und die kommen ins Ziel und liefern die Zeit ab. Das finde ich ist noch für Mix, wäre für mich so nachvollziehbar. Erst fahren die Männer die Runde, übergeben dann den Staffelstab an die Frauen, die fahren die Runde und dann ist gut. Andererseits gibt es natürlich auch keine Sportart, wo das in irgendeiner Form so geschieht, oder mir fällt zumindest keine ein.
Ich glaube, beim Biathlon ist es ähnlich.
Biathlon, das hat mit Waffen zu tun und ist im Winter. Es ist kalt und es wird geschossen. Also das ist wirklich gar nichts, was mich irgendwo anmacht. Weiß ich nicht, ne? Aber ja. Aber
weißt du, Biathlon. Dieses Format ist einfach zu kompliziert für den Außenstehenden zu begreifen, als dass es ja neue Radsportfans generieren könnte. Ja. Aber generell stellt nach der Sinnhaftigkeit von Weltmeisterschaften, weil die Vergabe dieses Weltmeistertrikots ist ja im Prinzip ungerecht. Also es bekommt jemand für ein Jahr, der an dem Tag der Beste war und nicht der über die Saison gesehen der Beste war. Und da gäbe es ja die Möglichkeit, ja, auch zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, indem man nämlich einfach die Weltranglisten Nummer 1, der in der UCI World Tour die Nummer 1 ist, zum Weltmeister erklärt. Das würde das zum einen aufwerten und zum anderen wäre es halt auch gerechter, weil es über die ganze Saison gesehen ist.
Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Warte, gib mir eine Sekunde. Otto Rehakles. Damals der Sieg, ich weiß nicht, die Griechen, ob die Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft gewonnen haben, irgendwann mal Ende der 90er im Fußball, glaube ich.
2004 war das.
Ende der 90er, sage ich ja, oder Anfang der 2000er. Das war doch, also da hat doch jeder, jeder war kurz Grieche, ja. War doch ein total tolles Ereignis. Dieses arme, kleine Land, oder gar nicht so arme Land, aber schöne Land, hat sich gefreut wie sonst was. Ich finde, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften spiegeln nicht die Leistung einer Saison wieder, sondern eine Momentaufnahme. Und das ist völlig in Ordnung. Genau, so ein Olympiasieg, ne, da müsstest du auch sagen, ein Olympiasieg ist eine Olympiade, dauert 4 Jahre und wer in diesen 4 Jahren die beste Leistung erbracht hat, ist dann der Olympiasieger. Das sind ja immer Momentaufnahmen, finde ich. Ne, und deswegen soll man vielleicht auch diesen Weltmeistertitel gar nicht so hochhängen, wiederum. Ne, also jetzt.
Klar, also ein Sieg bei Paris-Roubaix ist mehr wert als der Weltmeistertitel für mich.
Ja. Für mich bedeutet eine Weltmeisterschaft, das ist, glaube ich, ein guter Vergleich. Weltmeisterschaft ist auf mich auf einer Ebene mit Paris, also es ist eigentlich so ein bisschen das sechste Monument für mich. Weil es ist ein sackschweres Rennen über eine lange Strecke. Wer das gewinnt, ein Widerspruch sogar in dem Sinne, eine Weltmeisterschaft kannst du seltener gewinnen als Paris-Roubaix.
Nee, ja gut.
Du weißt, was ich meine.
Nee, letzten Endes schon, weil du immer bei Paris-Roubaix das gleiche Profil hast. Bei der Weltmeisterschaft sind ein Jahr die Sprinter am Zug, das nächste Jahr die Klassikerfahrer und ein anderes Jahr wieder die Bergfahrer.
Genau, also ne, du hast in deiner Karriere nicht so oft die Möglichkeit, eine Weltmeisterschaft zu gewinnen, wie du es vielleicht die Möglichkeit hast, ein anderes Monument zu gewinnen. Andererseits gibt es auch Fahrer, die werden von ihrer körperlichen Voraussetzung halt nie Paris-Roubaix gewinnen. Also, keine Ahnung, ein Schnitzel, wie ist der Schnitzelmann nochmal? Der wird halt niemals Paris-Roubaix in seiner Karriere, hätte er nie eine Chance drauf gehabt. Das
muss klar, man auch so Purito sehen. Hätte da auch nie gewonnen.
Genau, ne? Also schwierigster Vergleich. Auch für mich würde ich das, würde mich mal interessieren, also das ist ja jetzt mal eine sehr gute Hörerfrage. Wie seht ihr eine Weltmeisterschaft, mit welcher Art von Rennen würdet ihr das auf eine Ebene stellen? Aber vielleicht kommen wir nochmal zurück zu dem Mixfahren, was mir von der Idee her sehr gut gefällt. Siehst du denn eine Möglichkeit, wie man das umsetzen könnte? So eine wie auch immer geartete Mixveranstaltung?
Nee. Also ich finde das Format einfach nicht gut. Also mir hat das andere Format viel besser gefallen, mit den Werksteams, die ihr Mannschaftszeitfahren gemacht haben, und denen hätte man dann lieber ja in jedem Mannschaftszeitfahren Weltmeistertrikot geben können. Dann wäre das für die vielleicht auch ein Anreiz gewesen, da auch das Geld zu investieren und da die Zeitfahrmaschinen durch die Gegend zu karren.
Wenn du es aber so siehst, also ich finde das auch eine schöne Sache. Also nicht falsch verstehen, ne?
Ich hätte auf der anderen Seite, die hätten ja auch, wenn sie keine Zeitfahrmaschinen gehabt hätten, einfach mit normalen Straßenrädern fahren können. Oder aber andere Idee wäre von mir noch, das 100 Kilometer Mannschaftszeitfahren wieder einzuführen.
Das 4 Leute? Ja.
Ja.
Und warum nicht auch im Wechsel? Ein Jahr das, ein Jahr das, ein Jahr das.
Ja, warum nicht?
Ja, also ich kann mit jedem dieser Formate leben. Von mir aus könnte die WM auch 2 Wochen machen und jedes der Formate durchführen. Bloß eine Mixstaffel, ich finde das grundsätzlich auch ein bisschen so zur Aufwertung des Frauensports und dass die Herren Toni Martin, Nils Pollitt und Jascha Sütterlin sich bei Lisa und Micke bedanken. Ich habe jetzt nur da die Vornamen genannt. Lisa Brennauer, Lisa Klein und Micke Krüger sich bedanken können, dass sie die Silbermedaille gewonnen haben, finde ich auch ganz, ganz passabel. Das war, um mal ein bisschen in der Chronologie weiterzumachen, der Montag. Dann kam der Dienstag mit dem, sag mal, Einzelzeitfahren der Junioren. Ich weiß mal, super schwierig da durchzublicken. Richtig?
Dieses Mixzeitfahren war, meine ich, am Sonntag und dann am Montag war das Einzelzeitfahren der Junioren.
Genau. Könnte ich sogar, ne, ich war leider Gottes
wir greifen jetzt einfach mal so das raus, was wir selbst auch ein bisschen verfolgt haben und wo wir was zu sagen können. Ja. Also gab dann ja auch noch das Einzelzeitfahren der U23 und wenn mich nicht alles täuscht, war es auch bei dem bei den Junioren, wo es diese Wasserlachen gab.
Genau, wo der eine Fahrer, hast du das Video gesehen, wo der eine Fahrer fast überfahren wurde?
Ja, wo selbst das Auto abgesoffen ist.
Ja, genau. Also er ist in die Pfütze reingefallen, war quasi im Tauchmodus und das Auto konnte noch so im letzten Moment bremsen, bevor es ihn überfährt. Ja, unschön. Ja, also ich habe jetzt den Überblick verloren. Also das war jetzt das Einzelzeitfahren
der Junioren.
Der Junioren, also vielleicht um das Ergebnis wenigstens zu nennen. Am Montag gab es auch der Juniorinnen. Ne?
Mhm. Die waren beide an einem Tag, wenn ich es richtig sehe.
Da gewann Aguel Gareweva aus Russland, klingt typisch russischer Name, vor Shirin van Arnoy und Illinois Backstead aus Großbritannien. Und bei den Junioren, also den Jüngsten, der Italiener Antonio Tiberi vor Enzo Leinsen aus den Niederlanden und Marco Brenner aus Deutschland. Also im Zeitfahren, wie immer, gute Deutsche dabei.
Ja, und Marco Brenner ist ja kein klassischer Zeitfahrer in dem Sinne, der entwickelt sich eher in Richtung Etappenjäger, Rundfahrtenfahrer und ist in diesem Juniorenbereich das größte deutsche Talent, was es hierzulande gibt, erst 17 Jahre alt und natürlich wieder einer von der RSG Ansbach. Mhm. So ein bisschen so eine Talentschmiede und der hat ja in diesem Jahr im Nations Cup, also in dieser Juniorenrennserie, schon ein ziemliches Feuerwerk abgebrannt und jetzt da mit der Bronzemedaille hat er seine Saison noch veredelt bei den Junioren.
Ja. Hat auch schon mal gewonnen, das weiße Trikot und das Bergtrikot bei der Oberösterreich Juniorenrundfahrt, also 3 Etappen. Da, ich glaube, du hattest ihn auch schon mal erwähnt, ne? Also, wenn ich mich recht entsinne,
der ist mir schon geläufig. Also, der hat ziemlich viel abgeräumt in dieser Saison und wenn der behutsam herangeführt wird, dann kann das mal ein ganz, ganz guter werden.
Und Tiberi, der Sieger, war, glaube ich, die Geschichte, das habe ich auch im Video gesehen, irgendwo, der einfach direkt nach dem Start nochmal die Maschine wechseln musste.
Und genau, der hatte irgendwie eine kaputte Kurbel.
Ja, wie sowas passieren kann, ist mir dann auch ein absolutes Rätsel, dass einem kurz nach dem Start auffällt, meine Kurbel ist kaputt. Sehr, sehr kurios.
Vor allem, wie kann also bei so einem Rad die Kurbel kaputt sein?
Ach du, da fallen mir, mir ist auch schon mal die Pedale von der Kurbel gefallen, um ehrlich zu sein. Da gibt es verschiedene Dinge, die da im Eimer sein können. Ich könnte Geschichten erzählen, das glaubst du nicht. Falsch eingesetzte Kurbelschrauben, nicht ganz gerade montiert. Ich frage mich, wie das alles geht, aber
Der fährt ja vorher auch mit dem Fahrrad. Also der wird damit ja ein paar tausend Kilometer schon gefahren sein.
Ja, aber dann kommt man auf die Idee vorher noch, guck mal, der eine Kurbelarm da, der...
Ja, sowas würde ich ja gar nicht erst machen. Also.
Ja, du, aber der ist ja nicht sein Rad, dann steht der Mechaniker und denkt sich, oh, guck mal, das sieht aber nicht schön aus, da mache ich nochmal einen linken
Kurbelarm. Dann hätte ich es dem um die Ohren gehauen.
Als kleiner Junge mit der Antonio Tiberi, wie alt ist er denn, der kleine Knabe?
18.
Ja, siehst du, mit 18 und dann steht der Mechaniker, der schon damals Fausto Coppi das Rad zusammengeschmiedet hat. Das sagst du doch nicht, bitte, bitte nicht. Das sagst du, danke Meister, dass sie es gemacht haben. Dienstag war dann das U23-Zeitfahren der Jungs, der Männer. Und Mikkel Bjerg vor Ian Garrison, Brandon McNulty. Da war dann schon eher sinnflutartig. Also da wollte manch einer lieber mit dem Tretboot gefahren sein.
Ja, und das waren schon ganz, ganz extreme Wetterbedingungen. Aber Mikkel Bjerg hat jetzt zum dritten Mal diesen Zeitfahrtitel bei den U23-Männern geholt. Und gut, darf man gespannt sein, wie oft er da jetzt noch antritt.
Mhm. Ich würde schon, also klar, wenn sich hier, also so jemand sich durchsetzt, an erster Stelle, ne? Also das macht er nicht ohne Grund und der ist ja auch erst 20 Jahre, ne? Der könnte ja theoretisch noch noch zweimal sich das Ding holen, fällt mir gerade auf.
Hm.
Und fährt im nächsten Jahr für die für deine Lieblingsmannschaft. Für die Arabischen Emirate, ne?
Ja, genau, die haben sich den auch schon gesichert.
Ja, klar. Aber also ich würde teilweise von irregulären Bedingungen schon sprechen, die da auf der Strecke geherrscht sind. Die Bilder, die ich zumindest gesehen habe, die waren schon hart.
Ja, gut, da kann man sich schon fragen, wofür es das UCI-Schlechtwetterprotokoll gibt.
Ja. Und das war ja noch am Dienstag. Das heißt, man hätte ja durchaus noch ein bisschen Platz oder Zeit gehabt, um da umzubauen, um den Zeitplan zu ändern, weil also der Start von den Damen wurde ja dann auch verschoben.
Mhm.
Und dann ging es ja auch besser. Also hätte man vielleicht den Start der U23-Fahrer auch noch ein bisschen nach hinten verschieben können. Der war dann am späteren Tag, also Damen-Elite, wie es dann so schön heißt. Und ja, da sind die Deutschen dann leider nicht in der Form aufgetreten, wie sie es vielleicht angekündigt hat bei der Mixstaffel. Und sind bei den Bedingungen, ja, fünfter Platz ist auch alle ehrenwert. Fünfter Platz für Lisa Klein, zehnter Platz für Lisa Brennauer. Ich meine, zwei Top-10-Platzierungen, das muss man auch erstmal machen, kann man auch ganz klar und deutlich so sagen, aber die hatten sich auch mehr erhofft.
Das zum einen, und zum anderen muss man vor allem die Leistung der Siegerin Chloe Owen-Diggert herausstellen, die ja also eine stratosphärische Leistung da gezeigt hat.
Eine stratosphärische Leistung. Du, die Superlativen, da holst du aber
auch. Also sowas hat man ja auch selbst, wie ich das jetzt gehört habe, im Damenradsport selten gesehen, dass jemand so dermaßen der Konkurrenz die Grenzen aufzeigt, mit einer Minute Vorsprung, einer Minute 32 vor Anna van der Breggen und Annemiek van Vleuten, 1,52, denen so viel da abzunehmen, das sind ja nicht irgendwelche Fahrerinnen, ja. Das ist die Weltspitze. Und ja, das hat für viel Verwundern und Erstaunen gesorgt.
Ist das jetzt so eine Geschichte, wo man sich dachte, lass uns das vielleicht nochmal in ein paar Jahren bewerten? Oder sagst du jetzt auch so, Mai, war halt so, ist halt so im Moment?
Na gut, ist halt eine Fahrerin, die jetzt, so wie ich das gehört habe, in Europa nicht so viel fährt und sich da explizit in den USA drauf vorbereitet hat. Zeitfahren ist natürlich nochmal was ganz Spezielles. Scheint ein Riesentalent zu sein, aber ja, natürlich dann die Damen-Elite so in den Schatten zu stellen bei so einer Weltmeisterschaft. Ja, da gehört einiges dazu.
Ja, ist auch 22 erst, also jetzt auch nicht gerade, wie soll man sagen, also ein alter Hase oder alte Häsin. Ja, ich finde auch immer, ne, wenn solche Fragen möchte ich mich stellen. Hat jetzt auch, wenn man sich das anschaut, im Gesamten jetzt noch nicht so viele große Rennen gewonnen. Andererseits sage ich mal auch, ne, also die ist jetzt, hatte gut einen Monat gar keine Rennen gefahren. Davor dann auch mal hier 4-3 Tage. Die hat auch noch nicht so viele Renntage dieses Jahr, ne? Also 22 Renntage, gut ausgeruhter Rang. Ist vielleicht auch ein Rezept, was jemand anders zu einem Erfolg gebracht hat, um es mal so rum zu sagen. Also vielleicht sind da gar nicht so viele Fragezeichen, sondern ist es einfach eine andere Strategie, an das Rennen ranzugehen, die das erklären können. Ne? Also wenn man jetzt mal guckt, wer ist Zweite geworden? Anne van der Breggen. Gucken wir mal, wie viele Renntage die hatte. Ne? Die hatte 39 Tage, also fast doppelt so viele Renntage wie die gute Amerikanerin hat, ist vielleicht eine Art oder ein Teil der Erklärung, wie es zu so etwas kann, wie es zu sowas kommt.
Ja, also wie gesagt, ich finde das schwierig irgendwie zu bewerten oder jetzt einzuordnen. Ist nur immer recht komisch, wenn jemand dann ja das ganze Jahr sozusagen nicht auf diesem Niveau in Europa Rennen bestreitet und dann ganz plötzlich bei den Weltmeisterschaften dann alles in Grund und Boden fährt.
Sagen wir mal so, denn Lance Armstrong ist auch nicht so viel Rennen gefahren, ne? Kam auch aus Amerika. Mal sehen. Also, mal sehen, wie wir das in ein paar Jahren bewerten, wenn die Dame vielleicht ist sie auch mit 22 einfach jetzt, das war der Moment, wo sie auf die Bühne tritt und jetzt bald einen Rennstall findet oder einen größeren Rennstall fahren wird, der sie in Europa die Möglichkeit gibt, sich mehr zu präsentieren, ne? Also dieses Team Shoe R20, scheint jetzt auch nicht das Allergrößte zu sein. Wer weiß, wer sie wegcastet. Warten wir mal ab. Das war das Rennen am
Dienstag.
Dienstag, genau. Und dann kommen wir, würde ich mal sagen, am Mittwoch zum ersten, für uns dann eher Höhepunkt, Einzelzeitfahren. der Herren. Wir hatten vorher auch kurz gesprochen, ne? Weil ich meinte so, ich tippe auf den, was meinst du? Und im Prinzip haben wir Platz 1 und 2 vorausgesagt. Da gratuliere ich uns jetzt auch schon mal ein bisschen zu.
Ja, gut, das war jetzt auch kein Hexenwerk, da irgendwie zwei Leute aus den Top 3 herauszufiltern. Aber natürlich, ja, war es in dem Sinne, gab es schon ein paar andere Fahrer, die man da jetzt noch weiter hätte vorne erwarten können. Aus deutscher Sicht gerade auch Toni Martin, der da auch schon angekündigt hatte, dass es ja, wenn es gut läuft, er da vorne vielleicht auch nochmal reinfahren könnte. Aber
ist
am Ende
gut gelaufen.
Am Ende musste der sich da auch mit Platz 9 zufrieden geben. Nils Pollitt kam nur 22. Wobei ich glaube, Nils Pollitt hatte da auch einen Defekt oder irgendeinen Schaden an seiner Maschine zu beklagen. Von daher in gewisser Weise auch eine Entschuldigung. Aber ja, Rohan Dennis, der sich nach der Tour de France im Prinzip nur auf dieses Event vorbereitet hatte, hatte auch da am Ende das letzte Lachen.
Ja. Der Chris hatte es in unserem Chat schon geschrieben. Also ich hatte schon vorher auf Rohan Dennis getippt und der hat dann mich bestätigt oder hat gesagt, ja, auch für mich. Weil für keinen Fahrer geht es um mehr. Und das kann man, glaube ich, so auch einfach unterschreiben. Ne, für keinen Fahrer, also jetzt ihn im Weltmeistertrikot kommendes Jahr in seiner Mannschaft zu haben, ist vielleicht doch nochmal so der letzte Reiz oder das letzte Sandkörnchen, was in der Waagschale ist, dazu zum Umschlagen bringt, dass sein Team sich dafür entscheidet, ihn zu nehmen. Weil ich wüsste jetzt nicht, dass er schon irgendwie, ne, es gab ja dieses ominöse Interview, was du angesprochen hast, ne, wo das nichtssagende Interview des Jahres sozusagen, wo eigentlich da jetzt nicht draus schließen lässt, wo er im kommenden Jahr sein wird, ob er nochmal für das Team Bahrain-Merida fahren wird. Deswegen war es für ihn auch so eine Art Bewerbung, die er da auf die Straße geschrieben hat. Und die hat er wirklich ganz exzellent gemacht. Also 1:05:05, also eine Minute sozusagen dem zweiten Evenepoel, der auch mit Sicherheit in sehr, sehr guter Form an den Start gegangen ist, das ist schon ordentlich. Und dann auch nochmal fast 2 Minuten auf Ghana, also auf den zweiten, das ist wirklich alles ganz, ganz hervorragend, was er da gemacht hat. Also
ja, und wenn man bedenkt, er hat Primus Roglic, den Vuelta-Sieger, und das Maß der Dinge eigentlich im Zeitfahren hat er eingeholt und überholt, 3 Minuten abgenommen.
Ja, der Roglic hat einfach ordentliches krachen lassen. Also das kann ich auch verstehen. Also alles andere hätte ich auch sehr schade gefunden. Also wenn der nicht jetzt irgendwie da nochmal es hätte, also wenn der jetzt da auch noch gewonnen hätte, das hätte ich ein bisschen schade gefunden, weil das hätte für mich bedeutet, dass er nicht die Zeit nach der Vuelta genossen hätte. Also dann, weißt du, das wäre mir einfach eine Nummer zu verbissen gewesen, glaube ich.
Ja, aber im Prinzip ist es ja eine ähnliche Geschichte wie bei den Frauen. Also Rohan Dennis, den man jetzt dann auch irgendwie monatelang nicht gesehen hat und der dann plötzlich da auftaucht und diese Zeitfahrkonkurrenz dominiert, ähnlich wie bei den Damen. Und ja, gut, er ist, wenn ich es richtig jetzt gesehen habe, mit einer BMC-Maschine gefahren und nicht mit einer Merida-Maschine, was natürlich auch ein Affront gegenüber seinem jetzigen Arbeitgeber ist, womit ich mir nicht vorstellen kann, dass er jetzt da im nächsten Jahr noch fahren wird. Oder generell stellt sich halt die Frage, ob er nochmal ein Team findet.
Ja, aber der Vergleich hinkt meiner Meinung nach so ein klein wenig, weil er war ja im letzten Jahr schon Weltmeister. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass es eine neue, er kam jetzt nicht aus dem Nichts und hatte sich...
Klar, er hat es ja schon vorher bewiesen, aber er hat jetzt nicht irgendwie vorher schon auf seine Form aufmerksam gemacht bei irgendwelchen Vorbereitungsrennen.
Ja, also ich finde das schon einen Unterschied noch zu der Amerikanerin, die man vorher da noch nirgendwo mal auf der Tapete gesehen hat. Das sehe ich ein bisschen anders. Also da möchte ich schon noch den Unterschied sehen. Ja, gespannt, wie es mit ihm jetzt weitergeht. Das ist so eine Geschichte, die kenne ich jetzt so aus dem Radsport auch noch nicht, dass zu so einem, dass gegebenenfalls das so ausschauen könnte, dass der Einzelzeitfahrer-Weltmeister im kommenden Jahr kein Team hat. Finde ich sehr, sehr, sehr tragisch. Also,
ich habe auf gut Deutsch gesagt, wer will so einen Stinkstiefel in der Mannschaft?
Auch richtig, klar. Ja, wer hat das, wo hatte ich das gelesen? Ich glaube, kennst du wahrscheinlich auch hier diese Kolumne The Secret Pro, wo niemand so genau weiß, angeblich, wer das auch wirklich ist. Also ein Pro aus dem Peloton, der immer mal wieder Sachen schreibt. Ne? Und dann auch so ein bisschen nach dem Motto, damals der Weggang, oder er hatte ja schon mal einen Wechsel während der Saison, ne, dass da, wo es dann auch so ein bisschen, ich finde diese Ausdrucksweise im Amerikanischen da sehr, wie soll man sagen, sehr blumig, dass er gegen seine Dämonen anzukämpfen hat, die er da in sich trägt, und das scheint da ja wohl wirklich so ein bisschen der Fall zu sein. Trotzdem irgendwie ein Fahrer, den ich gerne im nächsten Jahr auch noch weitersehen würde. Vielleicht muss er irgendwie mal eingenordet werden, von wem auch immer. Ich bin gespannt, ob wir ihn sehen werden. Das ist Stand Mittwoch gewesen. Heute, muss ich gestehen, habe ich noch gar nichts gelesen, noch gar nichts mitbekommen, was gewesen ist. Heute war
heute war das Juniorenrennen.
Ah, genau. Und da musst du mich mal kurz, also ich habe das Ergebnis noch gar nicht gesehen.
Ja, also gut, dominiert wurde dieses Rennen von den Amerikanern, die mit den anderen Katz und Maus gespielt haben, und Keith Simmons war letzten Endes derjenige, der das Werk vollendet hat. Der Amerikaner hat 40 Kilometer, 30 Kilometer vor Ziel ist er solo losgefahren bis ins Ziel, hat die Goldmedaille geholt vor Alessio Martinelli, ein Italiener, und Dritter dann noch Magnus Sheffield, ein weiterer Amerikaner, bester Deutscher, Platz 14, Marco Brenner in dem Rennen aus dem, ja, ich will es mal jetzt Hauptfeld nennen, heraus noch. Und ja, eben dieser Keith Simmons hat auch, wurde jetzt vor kurzem erst bekannt gegeben, dass der für das Team Trek-Segafredo im kommenden Jahr fahren wird.
Ah, okay.
Die haben sich auch gleichzeitig noch den zweiten Nachwuchsweltmeister gesichert.
Auch lustig in dem Zusammenhang, fand ich, habe ich nur gesehen, als einer von denen über die Ziele gefahren ist, Alexandre Vinokurov, der Sohn vom Vampir, ist ja auch mit dabei. Weiß nicht, ob du es irgendwo gesehen hast, ne?
Genau, ja, und Georg Steinhauser, der Sohn von Tobias Steinhauser, ist auch dabei.
Ach, das wiederum habe ich noch nicht gesehen, ne?
Der ist auf Rang 18 am Ende gelandet.
Ah, okay. Sind das denn Nikolas? Ist der andere? Das sind Zwillinge, oder? Kann das sein? Von Vinokurov?
Das kann ich dir so nicht sagen.
Doch, ich glaube, das eine ist auch Alexandre Vinokurov und das andere ist Nikolas Vinokurov. Ich glaube, das sind Zwillinge. Mit Steinhauser wusste ich noch nicht. Steinhauser war doch der Schmied, ne? So neben, also im Hauptberuf oder im, wie soll man sagen, Ausbildungsberuf.
Ich weiß nicht, was der nebenbei gemacht hat, aber.
Doch, ich glaube, das ist ein Schmied. Wurde ja auch dann leider, wie soll man sagen, leider Gottes, oder bekannt dadurch, dass seine Schwester dann einen deutschen Tour de France-Sieger.
Aber apropos Geschwister, so eine kleine Anekdote, nette Anekdote nebenbei vielleicht noch. Es gab ja beim Giro 2006 diesen Zwist zwischen Ivan Basso und Gilberto Simoni, und da und haben da für so eine kleine Geschichte zusammen posiert, und die sind auch schon fleißig am Radfahren.
Ah, okay. Ich möchte mal wissen, bei wem sich meine Tochter später mal entschuldigen muss für mich. Oder mit wem die sich dann, keine Ahnung, die Hand
gibt. Das weißt nur du.
Ja, das war, vielleicht kommt das ja noch. Also, ne, man weiß ja nicht, wie alt die waren. Vielleicht sollten wir uns nochmal richtig streiten.
Ja.
Und ja, aber wenn meine Tochter und dein Sohn dann bei der WM sich die Hand geben, also dann, also wenn wir das damit erzielen würden, in anderen Worten, ne, dann.
Dann weiß keiner warum.
Nee, aber dann ist mir egal, wenn meine Kleine bei der WM ist, pff, was soll das? Genau, das war heute. Und
ja, da gab es dann auch noch zwischendrin zwei ziemlich skurrile Ereignisse. Zum einen ein kolumbianischer Fahrer, der einen Defekt hatte und von allen stehen gelassen wurde im Regen.
Von allen, das klingt sehr pathetisch, wie du das so sagst.
Ja, da stand da 2 oder 3 Minuten. Und hatte kein Ersatzmaterial bekommen. Alle sind an ihm vorbeigefahren, auch der neutrale Materialwagen, und er ist dann zu Fuß weitergegangen.
Ja. Also was soll er auch sonst machen? Also das stelle ich mir...
Und hat geweint.
Ach Gottchen, ach Gottchen. Das hätte ich ja... Ach Mann, das klingt jetzt sehr pathetisch. Schade, jetzt, also zum Glück habe ich keine Bilder gesehen. Ich weiß nicht, ob ich sagen soll, schade. Oder Gott sei Dank. Mann. Und die andere Geschichte hast du mir schon angekündigt, da habe ich auch noch keine Bilder von gesehen. Schick mir doch jetzt mal vielleicht den Link, dass ich mir das anschauen kann.
Ich habe es verlinkt, beides im Dokument bei uns.
Okay, dann mache ich das mal kurz auf. Ach, das habe ich da noch gar nicht gesehen. Unfreiwillige Pause, ist das der Link, den du meinst?
Das ist die zweite Geschichte.
Ja, okay. Er hat mir groß angekündigt. Also, das ist ein holländischer Fahrer, glaube ich, der rechts raus will. Sieht aus, als wenn er auf Toilette muss oder so. Und der fährt...
Ja, der rennt in eine Kneipe.
Der Holländer geht als solcher in die Kneipe. Ja, schön. Also der musste wahrscheinlich ein größeres Geschäft verrichten. Erinnert mich ein bisschen
Vielleicht wollte er auch noch ein Bier bestellen.
An Dumoulin damals, oder? Der auch mal in die Büsche musste.
Genau, es war auch ein Niederländer.
Ah, der Niederländer hat keine
Verdauung. Aber der hat es nicht mehr auf die Toilette, nicht mehr in die Kneipe geschafft.
Nee, der Niederländer als solcher hat Verdauungsprobleme. Sehr schön. Dann muss ich mir jetzt aber auch nochmal das andere Video kurz angucken. Ich habe es an der Stelle dann verlinkt in den Shownotes, wenn ihr das auch noch nachschauen möchtet. Ach Gottchen, gib dem einer doch mal was.
Ja, also alle fahren vorbei und er musste dann ewig warten, bis er dann mal Ersatz bekommen hat. Hat das Rennen aber noch zu Ende gefahren.
Ach Gottchen, also wirklich, und der heißt noch German Dario.
Ja, musste dann zu Fuß weitergehen.
Das ist ja wirklich herzerbrechend. Also ich möchte, wenn ich euch höre, um nichts bitte, aber dann schaut euch bitte dieses Video an. Welches an dieser Stelle verlinkt ist.
Da kann man sagen, Chris Froome hatte damals am Mont Ventoux noch Glück.
Ja, im Vergleich zu ihm jetzt, auf jeden Fall hatte Chris Froome, hätte relativ schnell Taschentücher bekommen. Also er sitzt da jetzt, das Video dauert jetzt seit 50 Sekunden, also eine Minute eigentlich nur. Jetzt setzt er sich auch noch, naja, schaut es euch an, das ist wirklich sehr, sehr, sehr traurig und sehr, sehr herzergreifend. Aber andererseits muss man mal sehen, ne? Als 15-jähriger, 16-jähriger kolumbianischer Junge kommt er jetzt mal nach England, da hat er seinen Altersgenossen einiges voraus. Jetzt läuft er auch noch, also warum läuft er jetzt? Also er wird ja nicht ernsthaft glauben, dass er jetzt noch ins Ziel so kommt. Nun ja, er wird noch viel dazu lernen im Leben und das, oh Gottchen. Ja, blöd jetzt hier im Podcast Videos zu gucken, aber das konnte man, ihr werdet, wenn es anmacht, verstehen, dass man das nicht ausmachen konnte wieder. Das ist also der Stand der Zeit. Welche Rennen folgen denn noch? Also ich habe es jetzt hier auf dem Schirm.
Ja, wir haben morgen das U23-Rennen der Männer. Und dann haben wir am Samstag
Juniorinnen, auch nicht zu vergessen.
Genau. Und am Samstag dann noch das Frauen-Elite-Rennen und am Sonntag das Männer-Elite-Rennen.
Frauen-Elite weiß ich jetzt ehrlich gesagt zu wenig, um mich da dezidiert äußern zu können, wer da eine Chance hat zu gewinnen. Kann ich mich nicht so äußern, ist nicht unsere Baustelle, was ich mich einerseits ein bisschen verschäme, aber wir haben nun mal nur begrenzt Zeit. Ich wünsche allen Teilnehmern erstmal gutes Wetter. Ich glaube, das scheint das zu sein, was man im Moment da allen zu wünschen hat. Und ja, wenn das Wetter gut ist, wünsche ich alle erstmal als zweites gesund durchkommen. Und als drittes, das vielleicht auch noch, weißt du, mit wie vielen Fahrerinnen die Deutschen starten werden? Oder das ist die deutsche Aufstellung bei den Damen? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nee.
Okay. Wünsche ich einfach, ne, also wenn jetzt da, keine Ahnung, Lisa Klein, Lisa Brennauer und Mieke Kröger dabei sind, wünsche ich allen Gesundheit und alles Beste und sollen sie Spaß haben und vielleicht haben auch noch die ein oder andere eine Chance, eine vordere Platzierung mit einzufahren. Sonntag dann zumindest für uns der Höhepunkt, das Rennen der Herren. Ja, wer wird es?
Ja, ganz schwierig vorherzusagen, da jetzt das an Favoriten zu begrenzen. Wir haben es beim letzten Mal im Podcast schon ein bisschen anklingen lassen. Es fällt und steht so ein bisschen mit der Renntaktik der belgischen Mannschaft, weil die im Prinzip mit jedem Fahrer fast gewinnen können. Also deren Taktik wird es, denke ich, sein, so früh wie möglich im Finale drin einen nach dem anderen rauszuschicken und dann die anderen Teams reagieren zu lassen. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann, ja, wie schon in gewohnter Manier Remco Evenepoel 100 Kilometer vor Ziel als erster losfährt und dann einer nach dem anderen losfährt und je nachdem, wer da noch den entscheidenden Postabgang erwischt, der kann eventuell von sowas auch profitieren. Aber man muss natürlich auch sagen, die Wetterprognose für Sonntag ist nicht sonderlich gut.
Ja. Wer das jetzt vielleicht morgen schon hört, wir überlegen auch, wir hatten ja für Sonntag eine Ausfahrt geplant, hatten sich auch mehrere Hörer gemeldet und im Moment sieht es auch so aus, als würden wir das absagen, weil einfach das Wetter zu schlecht ist und wir teilweise gesundheitlich angeschlagen sind, so gerne wir es gemacht hätten. Aufgeschoben ist auch nicht aufgehoben. Wir suchen einen neuen Termin Anfang des kommenden Jahres dann. So ein Frühjahrsklassiker machen wir draus vielleicht. Ja, das Wetter wird eine Rolle spielen, ne? Und ich sag mal so, so ein Evenepoel und Van der Poel, die Niederländer, Belgier, sind vielleicht dann auch ein bisschen wetterfester, als es jetzt der ein oder andere Spanier oder Australier ist. Wir haben ja immer bei den ganzen Grand Touren so einen Sieger der Herzen oder wem man die Daumen drückt und einen realistischen Sieger. Wie sind denn die beiden Rollen bei dir verteilt?
Ja, also grundsätzlich geht's, denke ich, bei dieser Weltmeisterschaft darum, so lange wie möglich zuzuwarten und so wenig Energien wie möglich halt zu verschwenden. Und die entscheidende Attacke, kann ich mir gut vorstellen, geht wieder in der vorletzten oder ja, in der letzten Runde vielleicht sogar erst. Und ja, ein Sieger der Herzen, so habe ich ja, weiß ich nicht, in diesem Jahr, ja, eigentlich nicht so wirklich. Also es fällt mir schwer, sich da auf jemanden irgendwie festzulegen.
Ah, wenn du es jetzt festlegen könntest. Das kann ja total unrealistisch sein. Also ich sag mal so, der erste Fahrer.
Generell würde ich mir halt wünschen, dass man wieder in Deutschland einen Weltmeistertitel holt, aber es ist einfach unrealistisch.
Ja, ich wollte gerade sagen, kann auch sein, dass der Weihnachtsmann mitfährt und gewinnt.
Vielleicht warten auch alle bis viel zu lange zu und am Ende gewinnt Pascal Ackermann aus dem Sprint.
Gut, da haben wir deinen Sieger der Herzen. Wenn du auf Ackermann gewettet hast, ja, und der wird am Sonntag Weltmeister, dann kriegst du von mir noch ein großes Eis dazu, okay?
Der hat nur eine 51er-Quote.
Dass du die Quote direkt so aus dem Kopf weißt, sagt mir, dass du da mindestens einen Euro drauf gewettet hast. Und wer wird es realistisch?
Gut, realistisch gesehen wird es entweder ein Belgier.
Einnahme brauche ich.
Ich sage, ja, am Ende Philipp Gilbert.
Verdammt, das ist ja auch mein Tipp gewesen. Ich glaube auch Philipp Gilbert. Ich weiß, ich kann es auch gar nicht so genau beschreiben, warum, aber er war jetzt so in den letzten Rennen, er hat da immer eine gute Form bewiesen. Ich halte ihn für taktisch ausgebufft und ausreichend versiert, um das zu machen. Sagan ist für mich irgendwie nicht so in der Form. Was auch nicht so. Also Sagan kann immer gewinnen. Sagan kann, den kannst du in den Boxring stellen und der wird einen Boxkampf gewinnen. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass er das abschießt dieses Jahr. Ich weiß gar nicht, ob er nochmal Weltmeister überhaupt wird. Da müsste schon irgendwie nochmal was Besonderes passieren. Avermaet wäre auch noch so ein Kandidat. Alaphilippe ist, glaube ich, auch nicht in der Form. Und natürlich Mathieu van der Poel als der große Name noch.
Aber ist der Favorit bei den Buchmachern.
Ja, aber ich weiß nicht, ob er auch die Mannschaft dafür hat.
Das zum einen und zum anderen, gut, er hat beim Amstel Gold Race schon bewiesen, dass er solche Rennen auch gewinnen kann, aber so eine Weltmeisterschaft, nach wie viel sind es? Ich glaube gut, fast 280 Kilometer.
Ja.
Bei den Bedingungen und ja, so hart ausgefahren, das hat er selbst auch noch nie erlebt, also ich weiß nicht, ob der am Ende da noch ganz vorne mitspielt.
Glaube ich nicht. Ich glaube, der wird eine Attacke, also was man ihm ja zugutehalten muss, kann, soll, ist so eine gewisse Leichtigkeit bei der ganzen Geschichte. Und das ist natürlich ein Vorteil, wenn du im Kopf relativ leicht an die Sache rangehen kannst, ne? Oder befreit oder ohne Druck oder wie man das auch immer nennen mag. Aber nichtsdestotrotz fehlt ihm da meiner Meinung nach noch so ein bisschen Erfahrung für so ein langes Rennen. Und wenn er eine Top-Mannschaft hätte, wo er jemanden dabei hätte, also so ein Kapitän de la Route, der ihn bis zur vorletzten Runde sagt, was er zu tun hat und wo er zu bleiben und wo er nicht zu bleiben hat. Ne? Ich glaube, das würde ihm sehr gut tun. Aber ich sehe das, ich weiß nicht, ob er diese Person in seiner Mannschaft hat, die ihn da so lange bringt. Ne? Und das könnte, glaube ich, der Kasus Knaxus oder der Punkt sein, der es problematisch macht.
Ja, also ich kann auch diesen Kurs recht schwierig halt einschätzen. Also wird natürlich auch extrem schwierig zu kontrollieren sein, dieses Rennen. Mhm. Also vor allem, wenn da die Belgier ständig dieses Rennen verrückt machen, dann ja, gibt es wenige Mannschaften, die das hinten werden zusammenhalten können. Na klar, logisch. Also auch die Niederländer haben prinzipiell ja jetzt keine schlechte Mannschaft mit Langefeld, Mollema, Terpstra, Mike Tönnesen, Van Baarle, Van der Poel, Van Empen und Wening, aber er ist halt in der Breite dann doch nicht so gut Belgier. Genau. Die Taktik von den Deutschen kann im Prinzip ja nur sein, immer irgendwo mitzufahren. Ja. Also die werden nur reagieren, anstatt zu agieren. Wir hatten mit John Degenkolb und Pascal Ackermann zwei Leute dabei, die darauf lauern können, dass es möglichst lange zusammen bleibt. Wenn das Rennen nicht so super hart ausgefahren wird, haben die durchaus eine gute Chance auf eine Top-10-Platzierung. Und zum anderen hat man natürlich auch mit Simon Geschke und vielleicht auch ja, Nils Pollitt mit Abstrichen zwei Leute dabei, die in Gruppen mitfahren können.
Aber stell dir mal vor, es ist am Ende, wie so oft bei Weltmeisterschaften, eine Gruppe von, sagen wir mal so, zwischen 15 und 35 Fahrern, die noch zusammen sind und vorne sind. So, was macht denn ein Van der Poel, wenn Philipp Gilbert, Remco Evenepoel und Greg Avermaet einfach nacheinander, einer nach dem anderen, immer wieder attackiert? Wenn ein Michael Matthews vielleicht nochmal eine Chance zwischendurch sieht, den du ja auch dann unter Kontrolle haben musst. Ein Sagan kannst du vielleicht noch eher, der wird vielleicht eher noch bis relativ spät warten. Ich glaube, dass das belgische Team sehr, sehr stark sein wird und da muss man, glaube ich, eine Attacke setzen, irgendwann mal so aus dieser Gruppe heraus. Entweder sehr früh oder aus irgendeinem Umstand heraus, sehr überraschend.
Das einzige Handicap für die Belgier ist natürlich, dass die keinen dabei haben, außer Greg van Avermaet, aber selbst der könnte in einem Sprint gegen Michael Matthews und Peter Sagan nicht gewinnen. Mhm. Die müssen halt im Prinzip versuchen, die beiden oder ja generell die Sprinter vorher schon mürbe zu fahren oder die abzuhängen einfach.
Aber das haben sie mit den drei Leuten, haben sie ja die Möglichkeit, ne?
Also das, ja, wenn du die Mannschaft anguckst, Tim de Klerk, Remco Evenepoel, Philipp Gilbert, Yves Lampaert, Oliver Nasen, Dylan Teuns, Greg van Avermaet und Tim Wellens, da könnte selbst Yves Lampaert gewinnen.
Ja. Der was hast du gegen den Yves? Ich weiß, was du meinst.
Das sind alles Weltklasse-Fahrer, also die können auch gar nicht verteidigen oder irgendwie das Rennen kontrollieren, die müssen offensiv fahren mit der Mannschaft.
Ja. Es wird auf jeden Fall ein sehr schönes Rennen. Also ich bin sehr gespannt, wird das mir sicher aufzeichnen.
Und einen, den ich vielleicht noch auf der Rechnung habe, so als kleinen Geheimtipp, Alexander Christoph. Weil der mag so richtig, wenn es schwer ist und wenn Dreckswetter ist.
Ja.
Als Norweger.
Und er hat natürlich eine fantastische norwegische Mannschaft an seiner Seite.
ja, das ist ein super Fahrer.
Ich weiß, was du meinst. Ja, könnte sein. Würde ich jetzt auch nicht, also sagen wir mal so, wenn der am Sonntag gewinnt, ne, dann wäre ich weniger überrascht, als wenn es jetzt
Nairo Quintana.
Ja, Quintana, dann wäre ich noch überraschter, das stimmt. was wollte ich denn noch sagen? Ja, vielleicht darf ich noch kurz, mein Herzenssieger oder ne, wem ich am Sonntag die Daumen drücke, auch wenn ich glaube, dass seine Chancen nicht so groß sind, und der mich irgendwie komischerweise am Ende seiner Karriere immer mehr dazu bringt, ihm die Daumen zu drücken, wäre Valverde einfach. Ich glaube, wenn der in diesem ganzen, wenn der sich aus jedem Scheiß raushält, und da ist er taktisch vielleicht gar nicht so versiert für, aber das kriegt er irgendwie hin, aus jedem Scheiß raushält und dann bei der entscheidenden Attacke durch Zufall irgendwie mit dabei ist und so weiter und dann auch mit den richtigen Leuten unterwegs ist und da vielleicht dann direkt so eine Konterattacke drüber fährt oder so etwas, irgendwie so in einer komischen Situation kann es sein, dass er so ein Rennen gewinnt oder kann es dazu führen, dass er das Rennen gewinnt. Das ist so ein bisschen derjenige, dem ich die Daumen drücke, auch Michael Matthews so ein bisschen, das wäre so die Herzenssieger. Und ich habe schon gesagt, ne, Philipp Gilbert in Klammern oder ein anderer Belgier wird es realistisch machen, glaube ich ganz fest dran.
Ja, Vorteil für Valverde natürlich, dass er eine Mannschaft hat, die nur auf ihn abgestellt ist. Also muss er jetzt seine Kapitänsrolle mit keinem anderen Fahrer irgendwie teilen. Also ja, wie es bei den Belgiern beispielsweise ist.
Ja, also klar, ne, das, aber auch da wieder, ne, das ein, das, das ist ja Fluch und Segen zugleich. Wenn die Belgier sich alle unter einem Hut einig sind, ne, und als Team auftreten, ist das natürlich auch eine gute Möglichkeit. Ne? Während man bei den Spaniern dann nur auf Valverde guckt, können Gilbert und Konsorten einfach machen, was sie wollen.
Ja, aber letzten Endes wird es halt darum gehen, wirklich die Energien so wenig wie möglich einzusetzen, beziehungsweise alles für das Finale aufzusparen und möglichst wenig auch im Wind irgendwie zu fahren. Da kommt es auf Kleinigkeiten drauf an. Mhm. Und ja, Peter Sagan, wie gesagt, der war auch schon dreimal Weltmeister und der weiß, wie es geht.
Ja, aber also ich sehe ihn dieses Jahr irgendwie da nicht vorne, oder?
Wäre natürlich dann schwierig irgendwie, Peter Sagan, wenn er im nächsten Jahr tatsächlich dann mal das normale Bora-Trikot tragen müsste.
Ja, erkennt man ihn gar nicht. Also, wüsste ich gar nicht. Haben die überhaupt eins für ihn? Also, haben die überhaupt eins gemacht? Sie fragen dann.
Ich glaube nicht.
Ja, aber ich bin gespannt. Also, ich freue mich sehr aufs Rennen. Ich hoffe auch...
Was ich natürlich immer nur schwierig finde bei diesen Weltmeisterschaftsrennen, sich dann für ein Rennen so daran zu gewöhnen, wer fährt da jetzt irgendwie vorne? Ist das jetzt Degenkolb oder ist das Gilbert, weil man so die Trikots dann erstmal für diesen einen Tag sich auf diese Nationalmannschaftstrikots umzustellen. Sau schwierig, wenn man da nicht gerade eine Startliste mit den Startnummern zu haben hat.
Und wenn du die schon nicht erkennst, dann weißt du, wie es mir geht. Also ich weiß auch nicht mal oft genug.
Und zumal natürlich bei Weltmeisterschaften wissen wir ja auch immer so ein bisschen auch die teaminternen Verbindungen eine Rolle spielen. Also wenn jetzt beispielsweise ein Yves Lampard, wie es bei der EM der Fall war, mit Elia Viviani gemeinsame Sache macht gegen Pascal Ackermann. Sowas kann auch immer passieren.
Ja, oder noch, wie soll man sagen,
Markus Burkhardt mit Peter Sagan.
Ja, oder, na, ich komme jetzt nicht hier da wieder aus der Biografie zitiert, Charles Vigilis, wo einfach die Italiener, er lebte in Italien, er fuhr für einen italienischen Rennstall. Sein englischer Kapitän hatte bei dem Rennen damals bei der WM irgendwo keinerlei Rolle zu spielen. Und wo die Italiener ihn dann vorher gesagt haben, na, wie schaut's denn aus? Würdest du ein bisschen für uns arbeiten, wenn es soweit ist? Und hier steht auch ein Koffer voll Geld. Und er dann noch einen anderen englischen Fahrer, einen jungen Fahrer mitgenommen hat und hat gesagt, hier, pass mal auf, hier können wir was machen. Der auch überhaupt nicht verstanden hat, was daran schlimm sein soll. Sie sind mal Profis. Und dass solche Allianzen da auch durchaus eine Rolle spielen können. Ne? In welchem Land fährst du, für welchen Rennstall fährst du? Und vielleicht unterstützt du da auch nur einen anderen, obwohl du noch nicht mal in seinem Team fährst, ne? Einen anderen Fahrer. Und wo auch er in seiner Rolle da das völlig normal fand und das als Ritterschlag empfunden hat.
Also, definitiv. Also,
ja. Das sind immer ganz komische Koalitionen und Allianzen, die da geschmiedet werden. Immer interessant zu sehen. Und ich glaube, wenn man da jetzt nicht, also selbst ich bilde mir bei weitem nicht ein, dass ich da alles verstehe, was da in den Momenten passiert. Auch ich hätte da gerne jetzt dich da an der Seite sitzen und mir kurz mal erklären, warum das da gerade passiert. Immer wieder nett so zu sehen. Ja, kommen wir noch zu einem ganz kleinen Punkt Vermischtes und dann sind wir für heute auch durch. Wir sind viel schneller, als ich dachte. Komisch. Ja, kann man ganz schnell sagen. Wouter Poels, Ineos, Bahrain. Tschüss.
So. Ja, für mich so ein bisschen überraschender Wechsel, ja, dass Wouter Poels jetzt zu Bahrain Merida geht, weil er doch in den letzten Jahren, also im Prinzip die Person Chris Froome an sich war undenkbar ohne Wout Poels. Das war so sein Zwilling oder sein Schatten, will ich so sagen. Also egal bei welcher Rundfahrt der aufgetreten ist, der hatte den immer an seiner Seite. Ja. Aber scheinbar, ja, gab es da jetzt offenbar mehr Geld oder man hat ihm bei Ineos keinen neuen Vertrag angeboten oder er möchte selbst mal Kapitän sein.
Ja, also 16, Lüttich-Bastogne-Lüttich-Sieger 2016 mit 31 Jahren. Also ich glaube jetzt nicht, wie soll man sagen, ich glaube nicht, dass Wout Poels einer ist, der bei einer Grand Tour als Kapitän da am Start sein wird. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Der hat immer ein paar gute Tage, aber er hat auch zwischendurch mal ein, zwei Tage immer, wo er sich dann geschont hat. Mhm. Und jetzt bei der Vuelta hat er jetzt auch mal die freie Rolle sozusagen, um da auch mal auf eigene Kappe zu fahren, aber hat da nichts gebracht.
Ja, und ich habe auch irgendwie, wie soll man das sagen, nicht so das Gefühl, also es gab ja immer oder gibt immer so Fahrer, ne, wo man eigentlich so ein bisschen auch sagen muss, dann, vielleicht ist das auch nicht so ein Leader-Typ, ne, dass ihm die Rolle ganz gerecht kommt, ganz gerecht wird, ein sehr, sehr guter Helfer zu sein. Was ja auch gar nicht schlimm ist, sondern im Gegenteil, ich finde, dass ja auch der Kapitän ist ohne die guten Helfer nichts wert. Aber ich sehe halt Wout Poels und vielleicht tue ich da ihm da auch, werde ich ihm da nicht gerecht, überhaupt nicht so als Leader als bei einer Grand Tour. Also auf gar keinen Fall. Aber vielleicht hat er doch andere Möglichkeiten, ne? Vielleicht will er ja auch nochmal da anknüpfen, wo er war mit Lüttich, Bastogne, Lüttich und einfach ein Klassiker bekommt da eine Klassiker-Unterstützung und sagt, ich möchte hier noch den ein oder anderen, das ein oder andere Monument oder Ardennen-Klassiker gewinnen.
Da brauche ich ja, oder auch so einwöchige Rundfahrten, wo er ja auch schon bewiesen hat, dass er der Spitze ist, dass er da vielleicht sich noch mehr drauf fokussiert.
Ja, genau, dass er da seine Eisen ins Feuer werfen kann, anstatt nur alle Körner für die Helferrolle an Chris Froome's Seite aufsparen zu müssen.
Aber generell finde ich halt so, dass jetzt Team Ineos, die haben jetzt zwar beispielsweise Carapaz geholt, aber im Vergleich dazu haben andere Teams ganz schön aufgeholt. Also Team Jumbo-Visma, wen die jetzt alles geholt haben. Und ja, es wird spannend zu sehen zu sein, ob die ihre Vormachtstellung behaupten können.
Ja, und ich, also was ich jetzt das Team, na sag mal schnell, Bahrain-Merida, was hatten die denn? Da war doch noch jemand. Nibali ging doch auch dahin, ne? Die werden.
Der ist von da weggewechselt, ja. Zu Trek Segafredo. Mikel Landa haben die geholt.
Ah, genau, andersrum war es, genau. Ja. Ne, das wird ja auch jetzt, also Bahrain-Merida jetzt im kommenden Jahr, wird mit Sicherheit auch eine spannende Nummer, was da rauskommt oder wie die sich da entwickeln. Also dieses ganze Karussell, ich finde immer, das Karussell fährt so die gute zweite Reihe wird da gerade ziemlich durcheinander gemischt.
Und spannend ist ja auch noch, was mit der Katjuscha-Mannschaft passiert. Also da steht ja auch noch immer noch nicht fest, da gibt es immer noch Gerüchte, dass die eventuell mit Israel Cycling Academy fusionieren. Aber die Fahrer hängen da jetzt auch zwischen Baum und Borke.
Ja. Schlimm, schlimm, schlimm. Aber andererseits, also wer ist denn hier bei Rhein-Merida? Phil Bauhaus, Ron Dennis natürlich. Hausler auch noch dabei, Landa, Wout Poels. Ja. Wird eine interessante nächste Saison, aber lass uns mal über die nächste Saison erst reden, wenn wir sind ja, wir haben ja noch nicht mal das Rennen der gefallenen Blätter vor uns. Ich bin jetzt erstmal auf Sonntag gespannt. Und bedanke mich bei dir ganz herzlich.
Ich danke.
Bedanke mich bei unseren Hörern, wie immer, für eure Zeit, die ihr uns geschenkt habt, für alle Beteiligungen im Sinne von Kommentare. Was für eine Frage hatten wir eben gestellt? Ich habe es wieder vergessen.
Wie wir das Format, ob der Weltmeistertitel gerecht ist.
Würde mich mal interessieren, wie ihr darüber denkt. Macht es Sinn, dieses Format aufrechtzuerhalten oder nicht? Danke für eure Unterstützung in jeglicher Form. Also entweder über Kommentare, über Spenden via PayPal, Patreon, über Amazon-Bestellungen und so. Vielen, vielen, vielen Dank für all das. Nur deswegen können wir das so in dieser Form auch machen. Und wünsche euch allen eine schöne WM noch, die ihr das jetzt hört. Wie gesagt, hier kurz auch nochmal zwischendurch möchte ich mich kurz entschuldigen, dass wir euch jetzt schon einmal eine Meldung quasi in euren Podcatcher gejagt haben, ohne dass es wirklich eine Folge war. Das wird jetzt leider Gottes morgen nochmal der Fall sein. Es betraf unsere Ausfahrt. Ich hoffe, löscht die einfach, wenn es nicht für euch interessant war. Das soll nicht die Regel werden. Es ist nur dieser besonderen Situation geschuldet. Deswegen entschuldigt dies bitte. Und für die, die sich dafür interessiert haben, die Ausfahrt findet am Sonntag, so sieht es zumindest im Moment aus, weil das Wetter sehr, sehr schlecht angesagt ist. Morgen wird die finale Entscheidung getroffen, morgen am Freitag. Aber wenn es nicht stattfindet und ihr vielleicht zu dem Termin nicht kommen konntet, wir werden mit Sicherheit da im kommenden Frühjahr etwas Schönes finden und werden das nachholen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und ja, vielleicht können wir dann für den Thomas sammeln, dass der ein Bahnticket kriegt mit seinem Fahrrad hier hin und mitfahren kann. Das wäre auch eine schöne Sache. Gut, dann gehabt euch wohl. Tschüss.
Tschüss.